Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Letzte Woche haben wir noch über das neue Farid Bang Album gesprochen, über die ganzen Disses und haben uns noch gewundert, dass zwar keine Disses gegen Bösemann drin sind, aber gegen dessen Signing Bero Bass. Und dieser Beef, der damals noch so ein bisschen am Brodeln war, ist jetzt komplett eskaliert und wir fassen für euch mal dieses ganze Geschehen zusammen. Dann haben wir natürlich unser Dauerthema, San Diego, Mois, Pixie, Anis. Und letzte Woche ging es noch darum, dass Pixie, also die Ex-Frau von San Diego, einen eigenen Podcast veröffentlicht hat, beziehungsweise eine längere Audiofolge, wo sie ihre Sicht der Dinge geschildert hat. Und diese Woche haben wir genau das Gleiche, aber von San Diego. Und das rückt wiederum alles in ein anderes Licht. Apropos Licht, jemand, der jetzt wieder zurück im Rampenlicht ist, ist Stefan Raab. Ich könnte nicht glücklicher sein über diese Nachricht. Irgendwie ist Stefan Raab für mich so ein Teil von diesem so schöne Erinnerungen an so deutsche Popkultur und sowas. Und jetzt ist Stefan Raab zurück und das mit starker Unterstützung. Er hatte ja seinen Boxkampf gegen Regina Halmich und plötzlich kamen dort zwei Deutschrap-Größen auf die Bühne. Super überraschend. Zwei andere Artists, die auch neue Musik gemacht haben diese Woche, die davor noch nie ein Feature hatten, aber eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass sie beide im Deutschrap Plus Podcast im Interview als Gast waren, sind Enno und Oleg Sesh. Die haben ihren Track Gunshot rausgebracht und natürlich hören wir da rein. Gefolgt von Metrix. Metrix ist wieder zurück, auch so ein Künstler, der bei uns einen recht hohen Stellenwert hat und wo man sich immer so ein bisschen fragt, okay, kommt jetzt was Größeres nicht, kommt irgendwie da ein neues Album, dies, das, jenes, tralala. Jetzt hat er die zweite Single zu seinem neuen Album released und natürlich nehmen wir das Ganze mal so ein bisschen unter die Lupe. Und wenn wir schon von Alben sprechen, das ist unser letzter Punkt für heute, 01099, die haben ihr Album Kinder der Nacht veröffentlicht. Und wer diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass 01099 so für mich die Bandgruppe sind, die ich gerne diskutiere, weil da gibt es viel Pro und viel Contra aus meiner Sicht. Und wie sich das geändert hat im Rahmen dieses Albums, das schauen wir uns auf jeden Fall heute mal an. Also, viel Spaß mit der Folge.
Werbung.
Wir haben euch ja vor einigen Wochen schon mal über das XXL-Gewinnspiel von Effect Energy informiert, wo man super viele Sachen gewinnen kann. Und vielleicht habt ihr es gesehen jetzt auf Instagram, dass der gute Rico ein 10.000 Euro Gutschein für eine Reise seiner Wahl gewonnen hat. Und er ist dann auch in das Effect Office gekommen, wurde dann da einmal rumgeführt und hat gesagt, seine Traumreise geht in die Karibik. Er wurde auch gefragt, mit welcher Dose er gewonnen hat. Das war mit Coconut Blueberry und auch die wievielte Dose das ungefähr war, bis er dann den Code hatte, der ihm diese 10.000 Euro Reise eingebracht hat. Und er hat gesagt, das war so ungefähr die 12. Dose beziehungsweise die 12. Lasche, die er eingelöst hat.
Genau, also diese fette Reise wurde schon abgeholt, aber Effect verlost auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Über 40.000 Gewinne gibt's dabei, über Kleidung, zu Accessoires, dann auch noch Effect Kühlschränke, also richtig geil einfach für jeden Effect Energy Fan. Über 22.000 Flavored Energy Probierpakete und die Highlights, die jetzt gerade noch im Topf sind, sind 100 Effect Flavored Gewinnpakete im Wert von 2.000 Euro und da gibt's dann auch nochmal verschiedene Kategorien, Reisepaket, Gamingpaket, Konzertpaket und Partypaket und beim Partypaket ist dann dabei auch noch so eine fette JBL Box, also perfekt, um mit Effect Energy Party zu machen.
Genau, und damit ihr auch wisst, wie ihr daran teilnehmen könnt, es ist super einfach, wenn ihr bei euch im Supermarkt oder egal wo die Flavored Energies seht, also Bubblegum, Black Acai, Guava Massive oder Coconut Blueberry, diese vier Flavored Sorten, da müsst ihr drauf achten, da steht auch vorne so Win-Win drauf, daran könnt ihr das sehen, ihr holt euch die Dose, ihr scannt den QR-Code auf der Dose, damit kommt ihr direkt auf eine Seite, wo ihr den Code eingeben könnt, dann guckt ihr unter der Lasche, die oben auf der Dose ist, mit der ihr die öffnet und da ist ein Code dran, den gebt ihr ein und dann seht ihr sofort, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Also viel Glück und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich hoffe, meine Stimme geht für alle klar. Ich bin ein bisschen erkältet, dadurch, dass jetzt irgendwie kälter geworden ist hier in Deutschland. Aber ich möchte direkt etwas von Sherwin wissen, denn er hat mir letzte Woche aus dem Nichts, oder nicht aus dem Nichts, ich wusste, dass er auf der Warner Music Party ist, auf der Label Night von Warner, aber er hat mir dann ein Video geschickt und ich bin gar nicht mehr klar gekommen. Es war ein Video, was er danach auch in die Story gepackt hat, und zwar ein Video, wie Bozza in gefühlt nicht mal einer Sekunde einfach so einen vollen Drink abzieht. Was ging da ab?
Ja, das war eine wilde Party, muss man sagen. Also es war so eine Cocktailparty von Warner Music. Das machen die anscheinend einmal im Jahr. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Warner Music, also dieses Major-Label, noch gar nicht so lange so präsent in Berlin ist. Also die sind irgendwann von Hamburg nach Berlin gezogen, hatten dann ein kleines Office und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, wir müssen uns vergrößern. Haben dann ein riesengroßes Office geholt mit Dachterrasse, Blick über Berlin, über die Spree und so. Und da haben sie jetzt zum zweiten Mal in Folge so eine große Party veranstaltet. Und wir waren dieses Jahr zum ersten Mal aber eingeladen, sind dann hingegangen und wussten auch erstmal gar nicht, was uns erwartet. Wenn ich uns sag, meine ich mich und unseren lieben Kollegen Willem, der ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast irgendwie erwähnt wurde. Und wir sind auf diese Party gekommen und erstmal komplett ohne Erwartungen. Und dann war das aber echt mega krass. Also alle, also wirklich sehr fancy Drinks. Es gab irgendwie so Espresso Martini oder Gin Basil Smash, was ich auch sehr feier. Und so war eine ganz große Karte, alles umsonst, Hot Dogs, Popcorn, whatever. Und bis dahin alles gut, ne? Wir haben natürlich ordentlich getrunken, so war ein schöner Abend, und irgendwann sind wir halt auf Bozza getroffen, ja. Und Bozza hatte uns dann so eine Technik gezeigt, wie man einen Drink ganz schnell exen konnte. Und zwar, indem du deine Handfläche oben auf den Rand des Glases legst, sodass nur noch so ein ganz kleiner Spalt offen bleibt, dann das Glas umdrehst, deine Lippen an diese offene kleine Fläche machst und dann kannst du wirklich in so einer Sekunde den Drink abziehen. Und ab da war wirklich Feierabend, weil irgendwie hat sich dieses Ding so rumgesprochen und diese Kombination aus so, hey, cooler Sommerabend, Party und alle Drinks umsonst. Und diese Technik war wirklich so Benzin ins Feuer. Also das war wirklich so heavy. Und dann haben wir eben mit denen so ein bisschen gesoffen, gefeiert und sowas. War echt witzig. Da ist auch dieses Video entstanden, wo wir dieses Wettexen gemacht haben. Also by the way, in dem Video, das ist keiner von uns, ja, aber einer eben, der so mit uns in der Gruppe war. Und wer noch dabei war in der Gruppe, war ein Schauspieler. Und zwar, wenn ihr vier Blocks gesehen habt, der Schauspieler, der diesen Immobilienmakler gespielt hat, ja, so ein blonder Junge, gut aussehender Mann, der so, ne, sich da ein bisschen verzockt in vier Blocks und auch mal das ein oder andere Mal auf die Fresse bekommt von der Großfamilie. Und der war eben auch mit dabei und der war wirklich sehr, ein sehr faszinierender Charakter, muss man sagen. Ich weiß jetzt im Moment den Namen gerade nicht mehr, weil der war so im Real Life wie so eine Rolle oder so. Der hat die ganze Zeit sich so gedreht, so coole Moves gemacht, hatte so fette Ringe mit seinem Feuerzeug rumgespielt und irgendwie war der so übel cool und das war voll wild, weil er so gesagt hat, dass er eben diese Rolle bei vier Blocks war und irgendwie hatte man das Gefühl, man ist so mäßig im Film. Und warum erzähle ich das? So, irgendwann haben wir dann entschlossen, Willem und ich, so komm, let's call it a day. So, das war auch an einem Donnerstag, ne? Wir hatten irgendwie freitags noch ordentlich was zu tun. Haben uns eine Flasche Wasser geschnappt, sind dann runtergefahren mit dem Fahrstuhl, das war oben auf dem Rooftop, und dachten so, komm, jetzt mal Feierabend. Ja, falsch gedacht, wir sind rausgegangen aus dem Gebäude, auf einmal treffen wir auf Bozza, diesen Schauspieler und ihn, ihre ganze Truppe, und so, no joke, Bozza nimmt uns so die Wasserflaschen weg und schmeißt die ins Gebüsch, sagt so, holt euch jetzt ein Bier, hat ein Taxi bestellt, und dann sind wir noch mit Bozza und dieser ganzen Bande in eine Bar gefahren und haben da noch weiter gefeiert, und es war wirklich, ja, es wurde dann doch recht wild, bis wir am nächsten Morgen wieder am Start waren. Also ja, war eine wilde Party, kann man nicht anders sagen.
Nice Geschichte. Das heißt, irgendwann habt ihr dann auch mal einen Abgang gemacht, ansonsten wäre es wahrscheinlich noch weitergegangen zu Svennys, zu dem Späti von Bozza oder so. Ne?
True, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Ja, stimmt. Also, es war irgendwie 3 Uhr nachts oder sowas, als wir dann nach Hause gegangen sind, aber da ging es auf jeden Fall noch länger. Also ich habe am nächsten Morgen kurz so Überlebensnachricht von Bozza angefragt, der meinte so, ja, war geiler Abend, aber er ist komplett verkatert, also ich glaube, bei denen ging es noch ein bisschen länger. Alright, ich würde sagen, so viel dazu, mal wieder ein kleiner Schwank aus unserem Leben. Big Shoutout an Warner Music, auch Nicolia ganz besonders, die uns da immer mal wieder auf solche coolen Events einlädt, das ist natürlich wunderschön, macht uns sehr viel Spaß, danke dafür. Aber jetzt geht's voll rein. Und reingehen wir mit Farid Beng und Bero Bass. Farid Bang hat ja letzte Woche sein Album X2 released, also den Nachfolger von X, und hat dort richtig heftig gedisst. Wir erinnern uns vor allem auch Bushido, Shindy etc. Kein Bösemann, dafür aber Bero Bass, der eben das Signing von Bösemann ist. Bisschen komisch auch, haben wir letzte Woche schon so uns drüber gewundert, wie dort die Linie gezogen wird, weil eigentlich, wenn du halt, ne, irgendwie voll komisch, Farid Bang hat so mit Bösemann, also dem Labelchef, Beef gehabt davor, dann haben die so mäßig Frieden geschlossen, jetzt hat Farid Bang Beef mit dem Signing von Bösemann, der hält sich wiederum aber komplett raus, was ja eigentlich unüblich ist, wenn jemand das Signing von deinem Label übel angreift, so, ne?
Aber er postet schon auch Sachen in seine Story, also das macht Bösemann schon auch, also so, der teilt dann so Sachen, die Bero Bass auch postet.
Das stimmt. Allerdings muss man auch dazu sagen, um schon mal den Status quo, was jetzt im Moment ist, vorwegzunehmen, Bero Bass, sein Profil wurde auch gesperrt. Also dementsprechend muss auch irgendwie Bösemann das ja ein bisschen supporten. Und du hast recht, auf jeden Fall. Also die releasen ja zum Beispiel auch die Sachen von Bero Bass über den Böser Sound Channel, also von Bösemann. Und das postet Bösemann dann natürlich auch in seine Story. Das stimmt ja auch. Aber dann noch weirder, warum dann so, ne? Also er postet zwar die Sachen, wo Bero Bass gegen Farid Bang shootet, aber jetzt nicht eigene Sachen, weißt du?
Ja, verstehe. Ja, ich finde es auch komisch, also wieso da so ein halber Frieden dann geschlossen wurde, aber nicht so direkt irgendwie flächendeckend fürs ganze Label.
Ja, genau. Und ich dachte mir, bevor wir jetzt so voll reingehen, was überhaupt passiert ist, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wer Bero Bass ist. Und ich wollte das mal in so einem ganz, ganz kleinen Überblick über den geben. Also Bero Bass ist ein deutscher Rapper kurdischer Abstammung aus Köln-Korweiler und 2007 hat er zusammen mit OJ Kingpin die Sicherheitsfirma La Honda gegründet. Das wird später noch relevant, und zwar hat er eine Sicherheitsfirma gegründet, klingt ein bisschen random, wird später wie gesagt noch wichtig, und die hieß La Honda. Und diesen Namen haben dann auch die gleichen Leute, also Bero Bass und OJ Kingpin, genommen als gemeinsamer Künstlername ihres Duos und später auch Label. Also die haben zusammen Mucke gemacht. Einzeln hießen sie eben Bero Bass und OG Kingpin und zusammen La Honda. So wie ihre Sicherheitsfirma. So. Und im gleichen Jahr, also auch 2007, haben sie ein Album veröffentlicht, das hieß Gorillas im Nebel. Und auf dem Album waren Features wie Babassat, Cupcakes, Hakan Abi, Echo Fresh, Killer Hakan, Summer Jam und Farid Bang. Also die waren damals sozusagen auch so musikalisch connected. Farid Bang war auf dem ersten Album von denen drauf. Ich habe sogar mal einen ganz kurzen Ausschnitt, ist nämlich witzig, wenn man so hört, wie die Mucke damals war, also der Rap aus 2007. Wir hören mal ganz kurz rein in La Honda featuring Farid Bang, Tanzflächen-Jeans. Gangbang, sowas nenne ich tragische Liebe. J-Joe, Cocktail, spanische Fliege. Mein Charakter, ich scheiße, doch mein Schwanz rettet viel. La Honda, Farid Bang, wir sind Tanzflächen-Jeans. Ganz egal, wer du bist, ganz egal, was du tust. Wir sind King in Cologne, Tanzflächen-Jeans. Komm, Diskothek, Freitagnacht, Alpha Bomber, Jacken-Rap. Wie ein Feld in der Brandung stecken wir grad fest. Ja. Das ist schon so. Also auch wenn ich den Song ehrlicherweise nicht kannte, gibt irgendwie Flashbacks auf so Mucke von damals, ne?
True. Hatte ich gerade genau das gleiche Feeling, ja.
Ja, also Mucke hatten sie zusammen und das ist eigentlich auch schon mal so alles, was man grob wissen muss. Was eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert ist, es gab nicht ein Ereignis von Bero Bass, was irgendwie auch noch zu dieser Forschung gehört, und zwar Medienwirksamkeit erregte Bero Bass durch eine brutale Messerattacke auf einen 26-Jährigen in Köln-Korweiler im Juli 2009. Gegen ihn wurde wegen versuchten Totschlages ermittelt. Nachdem er sich kurz nach der Tat stellte, wurde er in Untersuchungshaft genommen, aus der er im Dezember 2009 entlassen wurde. Anfang 2010 veröffentlichte er den Freetrack Kölner JVA, in dem er über seinen Gefängnisaufenthalt rappt. Anfang Dezember sah das Gericht als erwiesen, dass Bero Bass mit einem Messer auf das Opfer eingestochen hat, sah jedoch von einer Tötungsabsicht ab. Er wurde zu 2 Jahren Haft auf Bewährung und zur Bezahlung der Behandlungskosten des Opfers, welche sich auf rund 7.000 € belief, verurteilt. Also auch heftig, ne? Keine Ahnung, ich finde halt so, gehört irgendwie dazu, um so eine Person mal so ein bisschen zu verstehen. Also anscheinend wurde echt, ja, Messerattacke auf einen 26-Jährigen gemacht, also ziemlich heftig. Aber jetzt die Frage, was ist passiert? Was haben wir verpasst seit letzter Woche? Letzte Woche ging es ja noch um diese ganzen Sachen mit so, Farid Bang hat sich über diese Zeckenbiss-Lähmung von Vero Bass lustig gemacht oder generell diese Lähmung. Vero Bass hat dann die ganze Zeit auch Ansagen gegen Farid Bang gemacht, das allerdings aus seinem Auto, was ein Scooter war, worauf sich Farid Bang wieder lustig gemacht hat. Und diese Woche ist das Ganze so ein bisschen hochgekocht. Einerseits ist Vero Bass zum Beispiel so zum Straßenstrich gefahren und hat da anscheinend so Frauen gefragt, ob sie Farids Mutter gesehen hätten, auch die ganze Zeit mit ihrem vermeintlich bürgerlichen Namen, ich will es mal nicht so droppen, ja, aber so die ganze Zeit so, ey, habt ihr die gesehen und so, und dann ja, sagen diese Frauen halt, die er da an das Fenster seines Autos holt, so, ja, die war noch da, die ist jetzt Crack rauchen oder so, wirklich wild, ja, und andererseits, was Farid Bang eben so krass gepusht hat, war, dass er quasi exposed hat, dass Vero Bass damals Kaufhausdetektiv bei TK Maxx war. Und er hat es halt so ein bisschen so gepusht sozusagen, weil Vero Bass halt auf so mäßig so Mafia-Boss macht und dann er so halt, ey, du warst halt Kaufhausdetektiv bei TK Maxx und hat das Ganze so krass gepusht. Am Ende ist auch so TK Maxx selber noch eingestiegen, hat so Farid Bang Story geteilt und ihn quasi zu einem Praktikum bei sich eingeladen. Also, ey, das ist auch wieder so ein Beef, wirklich, der ist unglaublich. Man kann den ganzen Beef eigentlich auf die zwei Aussagen der beiden reduzieren. Und zwar, Farid Bang macht sich kontinuierlich über diese Behinderung von Vero Bass lustig, also über diese Lähmung mit seinen Fingern, dass er eben nicht so das Peace-Zeichen zeigen kann oder einen Stift halten kann und sowas. Und darüber, dass er ein Kaufhausdetektiv war, aber hier so auf Chef macht. Und Vero Bass hingegen, das hat er auch schon vor diesem Beef jetzt gemacht, pusht die ganze Zeit diese Farid Bang wäre ein Strichjunge Story mit diesem Eckhard Schmitz und noch, dass Farid Bangs Mutter eine Prostituierte sei. Ich gebe jetzt nur wieder, was hier in diesem Beef war. Das sind eben so die beiden Lager, die sich hier so, oder die beiden Aussagen, die sich hier so verfestigt haben in der Woche.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass es da auch kein richtiges Vorankommen gibt, ne? Also, weil man muss ja schon sagen, Vero Bass geht dann eben immer wieder auch auf die Vorwürfe von Farid Bang jetzt ein, ne? Also hat dann auch ein Video gemacht, wo er dann halt erklärt hat, was da mit seiner Hand los ist. Dann hat er auch gesagt, dass er halt diese Sicherheitsfirma hatte oder hat, ne, von der du auch gesprochen hast, und dass er da halt ja normal arbeiten gegangen ist und dass die eben auch TK Maxx als Kunden haben, so, ne, oder als Kunden hatten und dass das irgendwie damit zusammenhängt. Und so, ne, wo da jetzt der Front dabei ist, dann hat Farid Bang halt gesagt, so, ne, ja, komm, hier, du tust halt so auf übertrieben krass und auf real und alles drum und dran und allein deswegen macht er sich halt lustig darüber. Und letztendlich kommt halt von Vero Bass die ganze Zeit halt diese ganze Eckhard-Schmitz-Geschichte und er fordert Farid Bang eben auch auf, hier auf seine Eltern zu schwören, dass er niemals Kontakt mit ihm hatte, aber Farid Bang, ja, weicht diesen ganzen Vorwürfen halt aus. Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen tatsächlich so einem Farid Bang da das Niveau zu niedrig ist, wenn das alles wirklich Lügen sind, so wie Farid das eben auch sagt, so, ne, da überhaupt drauf einzugehen sozusagen auf die Sache und sich überhaupt auf dieses Niveau zu begeben. Aber ich habe das Gefühl, jetzt sind die da halt sehr, sehr festgefahren insgesamt. Und es steht ja auch eigentlich ein Diss-Track aus von Vero Bass, ne? Also steht ja irgendwie im Raum, dass da was kommt. Ich dachte jetzt eigentlich auch schon am vergangenen Freitag. Und irgendwie lese ich, also da sehe ich nur die ganze Zeit halt Ansagen hin und her von wegen, ey, wann boxen wir uns jetzt? Ich drehe ein Video vor deiner Haustür und das ist so im Moment das, was ich jetzt die letzten Tage da noch verfolgt habe.
Ja, wobei, also man muss schon sagen, also dieses so Farid Bang lässt sich nicht auf das Niveau herab. Also Farid Bang hat auch ein sehr wildes Niveau und man muss schon sagen, also Farid Bang hat natürlich die viel größere Reichweite, die bessere Technik und alles ist eigentlich voll überlegen, ja, in diesem Beef, ja. Also, was ist das? Farid Bang gegen Vero Bass, das ist ja voll der ungleiche Beef eigentlich. Und das eine, was halt Vero Bass hat, ist irgendwie diese Gerüchte mit dieser ganzen Eckhard-Schmitz-Thematik und Mutter und sowas. Und darauf zieht er sich halt so komplett hoch, ohne jetzt hier Partei zu ergreifen, ne? Aber halt bringt dann Farid in so eine Ecke mit so, komm, schwör doch auf deine Mutter, dass es nicht so ist und sowas, ja. Oder so auch, also, ey, jetzt wirklich ohne Seite zu ergreifen, aber wirklich eine wilde Aussage war so. Da Vero Bass labert so irgendwas und dann kommt ihm so ein Gedanke in den Kopf, ne, so, ey, wenn man so drüber nachdenkt, ich kann nicht sagen, aber egal, so, ey, wenn man so drüber nachdenkt, bist du der erste echte Hurensohn im Deutschrap. Ey, okay, ich kann das nur rausschreien. Okay, also mal schauen, ob wir das drin lassen, aber das hat mich auf jeden Fall gekillt, weil dieses Wort oft so sehr inflationär benutzt wird und jetzt geht es eben so um die wahre Definition nicht davon, ja, also okay, also vielleicht lassen wir auch drin, aber egal, also genau, kommen wir mal zu den Disses, um mal wieder ein bisschen normal hier zu machen, ne, beide haben Diss-Tracks angekündigt und man ist davon ausgegangen, dass jetzt quasi ein Diss-Track von Farid gegen Bero Bass kommt und ein Diss-Track von Bero Bass gegen Farid kommt. So, fangen wir mit Bero Bass an. Was hat der gemacht? Kein Diss-Track, aber den Move von Farid Bang geklaut. Und zwar, wenn ihr euch noch daran erinnert, als Farid Bang und Bösemann Beef hatten, hat Bösemann einen Diss-Track veröffentlicht und Farid Bang ein Video, wo man nur Pinkelgeräusche hört, über, keine Ahnung, 1,5 Minuten oder sowas, ja, und das hochgeladen, um quasi Bösemann so zu fronten, dass er sagt, hey, wenn ich einfach nur ins Klo pinkel, dann kriegt das mehr Klicks, als wenn du einen Diss-Track schreibst, ja. Und das war ja damals so der Clou von der ganzen Sache, auch wenn man es ein bisschen schade fand, irgendwie, dass da jetzt nicht noch ein Diss-Track von Farid Bang kam, war das ja so der Move. Und jetzt hat Bero Bass eben auch einen großen Diss-Track angekündigt, Farida, so ein bisschen in Anlehnung an diese Bösemann-Sachen. Und man hat damit gerechnet und was kam raus? Ein etwas dicker Mann, der sich auf eine Toilette setzt und bitte verzeiht mir meine Wortwahl, es ist wirklich so einfach furzt auf dem Klo, ja. Und das war's. Also mehr nicht, ja. Man hört im Hintergrund so ganz leise, glaube ich, irgendwie dieses Farida-Farida-Dingsbums, ja. Aber schon auch ein Schuss in den Ofen, finde ich, weil das kannst du dir halt nicht leisten, wenn du der kleinere Artist bist. Mhm. Farid Bang hingegen hat einen Song veröffentlicht, jetzt nicht unbedingt ein Diss-Track gegen Bero Bass, aber ein Song, der ziemlich geil ist, finde ich, und übel viele witzige Disses hat. Und zwar heißt der Style, in Anlehnung an einen 50 Cent-Track, also der ist da auch so ein bisschen mit eingebaut. Und Bero Bass wird eben so, also ich habe so ein paar Parts rausgeschrieben, ja, gegen Bero Bass geht's, wenn mich Bero Bass mit einem Haken erwischt, oder die gerade mich trifft, dann nur bei den Paralympics. Also halt auch wieder so gegen diese Ding. Und dann gab es auch noch zwei Parts, die fand ich auch ganz witzig. Und zwar sind die auch aneinander hängend. Einmal gegen Chiago und einmal gegen Mois. Gegen Chiago rappt er. Chiago sieht aus wie vom Abriss-Ski und kriegt einen krassen Deal dank den Lines, die Farid schrieb. Will mein GEMA-Anteil, komm zum Verlagstermin. Deine Lines sind wie Mois Mutter, ich hatte sie. Also, er wirft quasi Chiago Biting vor oder dass er ihm die Texte geklaut hat. Schon wild, ne?
Ja, stimmt. Ich habe da auch mal ein Video zugesehen, wo aufgezeigt wurde irgendwie, dass Chiago aber mehr bei Kollega geklaut haben soll oder ne, dass sich da die Lines mehr gedoppelt haben und bei Farid Bang, glaube ich, so 1-2 Mal. Und manche Vergleiche waren wirklich so, dass man gesagt hat, so, okay, da ist ja vielleicht auch einfach selber drauf gekommen, ne? Gab's ja jetzt auch schon häufig in Deutschrap, aber manche Lines waren auch wirklich so krass raffiniert oder so, dass man gesagt hat, okay, das muss wahrscheinlich schon irgendwie eine krasse Inspiration dann in dem Moment gewesen sein.
Ja, also ich find's auch bei Kollega krasser, muss ich sagen. Also bei mir ist es oft aufgefallen, dass er auch sehr markante Lines hatte, also Chiago, die von Kollega kamen. Also zum Beispiel gibt's von Kollega auf dem Song John Gotti, der ja auch übel bekannt ist von Kollega, wo der so rappt, hol Kilos im grauen Benz aus den Niederlanden, Homies sind im Knast, ich weiß, ich werde Niederlanden. Und das ist von Kollega. Und dann rappt Chiago auf diesem Friesenjungen mit Jos und Otto Walkes so, Chiago esse Magic Trüffels in den Niederlanden, heute bin ich top, sie meinten, ich werde Niederlanden. Also so wirklich genau den Vergleich geklaut sozusagen. Aber deswegen, also ich sehe es auch so, dass bei Kollega da mehr inspiriert wurde, nennen wir es mal so, als bei Farid Bang. Aber ich habe ja gesagt, es gab noch einen zweiten Part gegen Mois, also der Part gegen Chiago, der endete ja so, will mein GEMA-Anteil kommen zum Verlagstermin, deine Lines sind wie Mois Mutter, ich hatte sie. Und dann rappt er noch an einer anderen Stelle, Mois ein obdachloser Kelb, der die Wodka-Dose hält und sich zum Punkern an dem Berliner Ostbahnhof gesellt. Du kotzt ab ohne Geld mit deinen Artgenossen, soll ich dir einen Fünfer geben oder einem anderen doppelt? Und das war so der Part gegen Mois. Ich muss sagen, ey, es sind wirklich so, das ist mal wieder wirklich so Farid Bang Peak-Diss-Level irgendwie, weil es halt so richtig witzige Disses sind. Und Mois hat darauf auch reagiert in einem Livestream und war erst eigentlich so sehr gerafft, man dachte so, okay, was geht, weil er irgendwie so einen Vergleich gezogen hat mit so, ja, du hast jetzt hier dein Internet-Hype und Musik und bla bla und du dachtest so, oh, jetzt voll tiefgründig, aber dann ist es doch wieder recht wild geworden, hat dann Drohungen ausgesprochen und damit geendet, dass Farid Bang nirgendwo auf dieser Welt sicher sein wird vor Mois, also dass Mois da noch lange Groll hegt und ja, Farid suchen wird.
Ja, das habe ich auch gesehen, glaube ich, den Ausschnitt. Farid Bang, also auch eine interessante Hintergrundinfo zu seinem Album X2, das ist anscheinend in 8 Wochen entstanden und du hattest ja letzte Woche auch eine Theorie geäußert und zwar, dass X2 die Überbleibsel sind von einem gemeinsam geplanten JBG4 mit Kollega, wo man eben auch gemeinsam einen Bushido dissen wollte und Kollega dann aber gesagt hat, er hat doch keinen Bock darauf mehr, er beendet seine Karriere, er will das nicht mehr und daraus eben dann ja X2 sozusagen entstanden ist und diese Frage wurde jetzt auch bei einer Instagram-Fragerunde gestellt und zwar war X2 mal JBG4, bevor Kolle aufgehört hat. Nein, X2 besteht aus 3 Inspirationsquellen, erstens X1, zweitens JBG, drittens 50 Cent, also damit verneint das Farid Bang. Aber ja, selbst wenn dem so wäre und deine Theorie so stimmen würde, hätte das wahrscheinlich auch nicht in der Fragerunde zugegeben. Das muss man auch dazu sagen.
Aber gut, also nicht ganz verneint. Also 50 Cent, klar, weil halt super viele Beats sind ja so mit so 50 Cent Samples auf dem Album. Dann X1, das haben wir letzte Woche schon besprochen, auch mit dem Überraschungscharakter und sowas. Aber halt dann auch JBG. Also ist jetzt die
genau,
Frage,
also die ganze Reihe, denke ich halt so, genau, ne? Einfach halt ja, so alle 3 JBG-Teile, ja, oder insgesamt so dieser Vibe davon, dass halt viel gedisst wird auch, genauso wie eben auf X1, ich denke, so ist das gemeint.
Ja, true. Und eigentlich, es gibt bei vielen unserer Themen ja immer so ein schönes Ende oder so einen schönen Ausblick und sowas. Hier echt schwer zu sagen. Also ich hatte es vorab schon gesagt, also Bero Bass, sein Instagram-Profil ist jetzt gesperrt und man wartet so ein bisschen, wie das Ganze weitergeht. Es gab noch so eine witzige Story, wo irgendwie Farid Bang auf einmal einen Schuh hatte von Bero Bass, den er anscheinend bei irgendeiner wilden Aktion, wo Bero Bass was kassiert hat, irgendwie gefunden hat oder so. Ich auch dachte, wo hat der den Schuh? Wo lagert der den normalerweise so? Auf einmal packt er den Schuh von Bero Bass aus. Keine Ahnung, so ein New Balance.
Aber das ist ja auch ein New Balance Schuh irgendwie, der ist jetzt neu. Also das war ja nicht so ein Modell von vor 10 Jahren oder wann diese Schlägerei oder sowas war. Ich glaube, Farid hat da einfach Scheiße gelabert, oder? Also weil der hat hat auch noch so eine Bewegung gemacht, dass so aussieht, als würde er den sich gerade so ausziehen oder sowas. Der ist so ein bisschen nach unten gegangen mit seiner einen Schulter oder so. Also hat mich aber auch gewundert in dem Moment, weil er dann irgendwie gesagt hat, was hat er gesagt? Der hat doch irgendeinen anderen Namen dann für Bero Bass gehabt, irgendwie so Bero Balance oder irgendwie so. Ja, ich komme gerade nicht mehr ganz drauf.
Aber so, also trägt Farid Bang New Balance? Ich weiß nicht.
Ja, das glaube ich so eigentlich auch nicht. Also kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Ja, kein Plan. Aber dann auch so, wo holt der diesen Schuh? Also so, wie lange hat der schon diesen Schuh dann? Also, ja, keine Ahnung. Also, Fragezeichen über Fragezeichen. Ja, wir werden dranbleiben, was ich eben sagen wollte, wie bei unserem nächsten Thema. Und zwar dieser ganzen Thematik rund um Mois San Diego und jetzt ganz besonders eben San Diego und dieser Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau und seiner aktuellen Beziehung Anis.
Yes, genau. Und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht heute auch dieses ganze Thema abschließen können. Im Moment sieht's sogar danach aus, aber saß auch schon mal, glaube ich, so vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen auch. Deswegen, man kann da nie final sagen, das war's jetzt wirklich. Vor allem, wenn da noch so ein Mois jeden Tag am Livestream ist, dann ist man da eh von nicht sicher. Aber ich würde sagen, wir besprechen einfach mal, was jetzt so neu passiert ist in der ganzen Geschichte. Alle wissen Bescheid, San Diegos Diss-Track kam vor 2 Wochen raus, hat nochmal ein ordentliches Beben ausgelöst, weil er da eben dann auch die Beziehung zu Anis öffentlich gemacht hat. Und danach stand eben die Frage im Raum, wie lang ging das schon zwischen Anis und San Diego? Stimmt das, was sie dort eben rappen, Meet and Greet im November? Und da hat sich dann San Diegos Ex-Frau nochmal eingeschaltet und geäußert auf dem Account PixieBBM. Pixie heißt der Hund. Letzte Woche haben wir noch die Ex-Frau auch Pixie genannt, weil es einfach sonst zu kompliziert wurde, so ne, wie nennt man jetzt die Ex-Frau von San Diego. Mittlerweile wissen wir tatsächlich mehr, denn San Diego hat jetzt auch einen Podcast veröffentlicht, circa 25 Minuten, und dort unter anderem auch Chatverläufe veröffentlicht zwischen ihm und seiner Ex-Frau. Und im Kontaktbuch ist sie eingespeichert unter Nasty oder Nasty, ich weiß es nicht ganz genau.
Nasty, glaube ich.
Dann nennen wir sie jetzt einfach Nasty, da haben wir jetzt einen Namen für sie. Und genau, Nasty hatte letzte Woche eben ein 40-Minuten-Statement gebracht, darüber gesprochen, wie das Ganze zwischen San Diego und Anis gestartet ist, dass sie die eben dann mehrmals irgendwie zufällig dann im Auto getroffen hat, wie die zusammen rumgefahren sind, anscheinend die ganze Nacht draußen waren, wie sie die dann im Januar 2024 eben auch in der Wohnung von Anis stöhnen hören hat. Und daraufhin dann auch San Diego rausgeschmissen hat. Und jetzt sind eben so ein paar Vorwürfe seitdem noch im Raum geworfen. Insgesamt eigentlich so drei große Vorwürfe, auf die jetzt San Diego eben auch eingegangen ist. Einmal eben der Vorwurf Fremdgeher oder nicht. Dann der Vorwurf Bruderkodex, ne? Also so hier ist das korrekt, wie sich San Diego Mois gegenüber verhalten hat. Und dann aber auch noch der Vorwurf, wie hat er das Ganze gehandelt mit seinem Sohn und mit der Trennung und wie hat der Sohn überhaupt davon erfahren und auch Unterhaltszahlungen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal nacheinander auf alles ein. Und ich glaube, so der zentrale Vorwurf eigentlich und wo es dann auch San Diego am wichtigsten war, da jetzt nochmal drauf einzugehen, ist eben der Vorwurf des Fremdgehens. Und da sagt San Diego, dass er und seine Ex-Frau Nasty eben schon jahrelang räumlich getrennt waren und eigentlich nur noch so koexistiert haben, um eben gemeinsam ihr Kind großzuziehen, weil der Kleine halt auch ja noch damals noch Grundschulalter war, mittlerweile ist er 12 Jahre alt, so ne, man wollte noch gemeinsam großziehen. Dann im Sommer 2023, also letztes Jahr, hat man anscheinend sogar nochmal gesagt, so okay, probieren wir es nochmal, ob es irgendwie klappt. Nach einem Monat war das Ganze dann aber doch rum, weil die halt einfach, ja, diese ganzen toxischen Muster wieder aufgetaucht sind und es einfach nicht funktioniert hat zwischen den beiden und in den Jahren davor anscheinend auch so eine Beziehung dann geführt haben oder eben eigentlich gar keine richtige Beziehung mehr geführt haben. Man hat sich auch nicht mehr unbedingt angefasst und sowas. Also das war schon einfach gar nicht mehr so eine richtige Liebesbeziehung zwischen den beiden, sondern eher wie so eine Zweckgemeinschaft. So hat sie es angehört, gemeinsam halt Eltern sein für den Sohn, damit man dem Jungen halt nicht die Trennung so komplett antut, so ungefähr. Und das Ganze hat San Diego dann eigentlich auch ja mit Screenshots belegt, ne, wie sie dann geschrieben haben, auch im Herbst letzten Jahres und im Dezember, also die Zeit, wo sich dann San Diego anscheinend mit Anis angefangen hat zu treffen. Und da hat San Diego eben auch gezeigt, dass es irgendwie tausendmal hin und her ging, auch in den Chatverläufen schon und anscheinend auch in persönlichen Gesprächen, von wegen, sind wir jetzt getrennt oder nicht. Und San Diego immer wieder auch gesagt hat, dass er getrennt sein will. Und man hatte so den Eindruck, dass es Nasty aber nicht ganz so akzeptieren möchte, zumindest anhand von diesen Screenshots. Und im Dezember ist San Diego dann tatsächlich auch ein bisschen eingeknickt und hat irgendwie so ein bisschen so eine schwammige Aussage getroffen dazu. Und die hat ihr wieder Hoffnung gegeben. Das hat San Diego dann auch gesagt, dass es ein Fehler war von ihm, dass er da nicht richtig gut kommuniziert hat. Und man hat dann aber auch gesehen, dass halt im Januar oder so er dann halt auch nochmal gesagt hat, so ey, ich treffe mich auch mit anderen und so. Und so, du musst diese Trennung akzeptieren und alles drum und dran. Und Nasty ging es aber anscheinend zu der Zeit halt nicht gut. Und deswegen hatte San Diego auch immer mal wieder Mitleid und wollte sie halt auch in der Trauerphase unterstützen. Und letztendlich hat das Ganze eigentlich gut gezeigt, ja, ne, dass diese Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen, da muss es jetzt auch nicht sein, dass eine Person von den beiden uns irgendwie angelogen hat oder so, sondern die haben halt beide, erzählen sie ihre Wahrnehmung und ne, ob das jetzt Kommunikation über WhatsApp ist oder sogar persönliche Kommunikation, da kann so viel falsch interpretiert werden oder nicht ganz richtig kommuniziert werden, weil so viel Emotionen mit drin sind. Eigentlich genau das, was wir letzte Woche schon gesagt haben, wurde dadurch jetzt eigentlich perfekt bestätigt.
Genau, hast du eigentlich voll gut gesagt, weil also für mich war das auch der Punkt, der die Aussage von letzter Woche von Pixie eigentlich nochmal so ein bisschen so umdreht, weil irgendwie hatte ich damit gar nicht gerechnet, dass San Diego jetzt sowas droppt von wegen, ey, er hat ja so super oft gesagt, dass er halt getrennt sein möchte und das waren ja auch nur die Sachen, die man so in WhatsApp-Verläufen hatte, also wer weiß, wie oft er es ihr auch persönlich gesagt hat und dadurch hat man dann halt genau diese zwei Sichtweisen. Also aus San Diegos Sicht war es eben kein Fremdgehen, weil er das schon so klar gesagt hat und quasi die Trennung ausgesprochen hatte, mehrfach. Und aus ihrer Sicht war es aber eben Fremdgehen, weil sie die Trennung nicht akzeptiert hatte. So zumindest kann man es halt eben sehen und also.
Genau, und ich denke auch so, ne, weil bisher ja immer dieser Vorwurf war, so von wegen so, ja, die haben nicht ehrlich mit mir gesprochen und ich habe immer wieder, wollte ich so die Wahrheit wissen und so. Und San Diego hat sich wahrscheinlich genau zu dieser Zeit halt immer wieder gedacht, so, shit, hier geht's eh nicht gut, so, sie ist gerade irgendwie in einer Trauerphase, ich will sie nicht noch mehr belasten damit. Also jetzt, ich sag das auch ohne Wertung, ne? Ich will gar nicht irgendwie verteidigen oder irgendwas rechtfertigen oder sowas so. Das weiß, kann man auch schwer bewerten, sozusagen, was da das Richtige ist. Ich denke, so die klare, offene Kommunikation und Ehrlichkeit ist immer das Beste, aber in dem Moment selber hat man natürlich auch manchmal Ängste und macht irgendwas halt nicht ganz richtig oder so, wie man es hätte machen sollen oder so. Und genau durch solche Sachen, durch so Kleinigkeiten, ja, entsteht dann so eine Misskommunikation und so, dass halt zwei Personen gerade was komplett Unterschiedliches wahrnehmen und so ist diese ganze Geschichte entstanden. Also ist mega interessant einfach, weil das geht, glaube ich, richtig, richtig vielen Paaren oder richtig vielen zwischenmenschlichen Beziehungen so.
Aber was man eigentlich schon auch sagen kann, ist, dass so Pixie in ihrem Statement überhaupt nicht auf diese Sachen eingegangen ist, oder? Also, dass die irgendwie schon seit Jahren getrennt leben. Dann hat San Diego ja auch gesagt, dass auch sie eine neue Beziehung hatte, dann halt diese dauernd, also diese sehr häufigen so Trennung ausgesprochen Sachen und sowas. Also man hat schon gemerkt, dass Pixie diese komplette Situation aus einer ganz anderen Perspektive sieht als in San Diego.
Ja, also was zumindest ja jetzt San Diego gesagt hat, dass jetzt beide auch neue Partner haben. Also ne, das bei San Diego ja. Weiß man es ja. Ja und dass eben Nasty, also weil du jetzt noch mal Pixie gesagt hast, Pixie. Ne, Nasty, dass seine Ex-Frau Nasty halt auch einen neuen Partner anscheinend hat. Und was wir letzte Woche im Podcast von ihr aber gehört haben, war ja zum Beispiel, dass San Diego auch die ganze Zeit Nachrichten schreibt, er will sie zurückhaben und er bereut alles und alles drum und dran. Also das war jetzt einfach so ein Teil von der Geschichte, den wir noch nicht kannten. Muss man aber auch dazu sagen, ne, also wir haben es ja jetzt gemerkt irgendwie, man hört halt eine Seite und dann ist man immer so, ah, okay, macht alles Sinn. Wenn jetzt auch Nasty sich nochmal äußern würde dazu, dann würden wir wahrscheinlich auch wieder sagen, ah, okay, jetzt weißt du, was ich meine, also da kann man ewig so weitermachen. Dann ziehen wir einfach den einen Vorwurf mal vor, weil es jetzt noch zu dem Family-Thema passt und gehen als letztes vielleicht auf den Bruderkodex da ein. Genau, nämlich die ganze Sache mit seinem Sohn und auch mit Unterhaltszahlungen. Also ein Vorwurf von Nasty war ja auch, ey, wie gehst du eigentlich mit deinem Sohn um? Der musste das jetzt über einen Diss-Track erfahren, dass zwischen dir und Anis was läuft. Dann ist ja auch diese Audio aufgekommen, ne? Also dass Nasty dann eine Audio vom gemeinsamen Sohn veröffentlicht hat, wo er sowas gesagt hat, Mama, das ist jetzt unser neues Leben, Papa hat uns für Anis verraten. Und auf diese Sachen ist dann San Diego eben auch noch eingegangen und hat halt gesagt, so, der Sohn wusste das schon seit längerer Zeit, dass halt San Diego eine neue Partnerin hat, aber eben auch, dass Nasty einen neuen Partner hat. Und die einzige Bitte vom Sohn war eben, es ist in Ordnung, so, er hat ja auch irgendwie die letzten Jahre schon mitbekommen, dass da alles nicht mehr ganz rund läuft. Und es ist für ihn letztendlich auch nur so ein Wunschdenken sozusagen, dass die wieder zusammenkommen, aber er weiß, dass es nicht realistisch ist. Und seine einzige Bitte war, dass er halt nicht irgendwie die Partner vorgestellt bekommt vom, also, ne, die neuen Partner. Und, ja, hat San Diego sozusagen seine Sicht auf diese Dinge damit gesagt, hat gesagt, dass er auch ein richtig gutes Verhältnis zu seinem Sohn davor halt hat, die ihn auch irgendwie jeden Tag gesehen hat und jetzt eben im Moment aber nur Telefonkontakt, auch unter anderem dadurch, dass halt, er alle Adressen geleakt worden sind und es gibt ja zum Beispiel auch jetzt diese Gerüchte mit Kopfgeld auf San Diego ausgesetzt und so weiter und deswegen ist es im Moment eben nicht möglich, dass die sich sehen. Und ist dann aber auch ja ziemlich kritisch und auch mit einem vorwurfsvoll an die Sache rangegangen, dass eben Nasty überhaupt diese Audio von dem Sohn auch veröffentlicht hat, auch weil man dadurch seine Stimme jetzt kennt und weil er es halt anzweifelt sozusagen, wieso, also ne, Nasty sagt ja, sie hat diese Audio veröffentlicht und es war der Wunsch vom Sohn, dass die auch veröffentlicht wird und das hat eben San Diego ja in Frage gestellt, wie man da einem 12-Jährigen sozusagen diese Entscheidung überlassen kann, weil kann ja sein, der bereut das auch in ein, zwei Jahren, dass er das gemacht hat und hat das eben in Frage gestellt, wieso sie das gemacht hat.
Ja, ich glaube, das haben, also ich glaube, was wir auch schon oft genug gesagt haben, ist, dass es für den Sohn echt richtig beschissen ist und auch immer heftiger wird. Ich meine, da kommt ja immer mehr Material zusammen, der immer mehr die Eltern des Kindes belastet. Also will gar nicht wissen, wie das jetzt in den nächsten Jahren wird, bis zu seinem, was weiß ich, Abi, Bachelor, Master, whatever. Und eben hast du auch den Unterhalt angesprochen. Das war ja auch so ein Thema, wo Nasti in ihrem Statement gesagt hatte, dass sie eben irgendwie im Monat will sie nur 250 Euro haben und nicht mal die würde San Diego zahlen. Diesen Monat wäre er auch im Verzug und hätte das noch gar nicht geschickt und sowas. Und das hat San Diego auch mehr oder weniger bestätigt. Er hat so gesagt, dass irgendwie seine Konten gesperrt wurden. Er hat Zahlungsschwierigkeiten. Er kommt irgendwie selbst nicht an sein Geld ran. Beispielsweise das Video zu Stan in the Mirror, worüber wir auch sehr umfangreich gesprochen haben, von Daniel Slutin, das wurde anscheinend auch komplett umsonst gedreht. Also dafür hat er nichts gezahlt. Also er meinte zwar, in ein paar Monaten ist alles wieder gut und dann ist er auch wieder liquide und kann es bezahlen. Aber jetzt im Moment habe er anscheinend heftige Zahlungsschwierigkeiten. Und da frage ich mich auch, was da, also warum hat man so heftige Zahlungsschwierigkeiten und Konto gesperrt? Irgendwie habe ich schon so gedacht, irgendwie mit diesem Rücken Salazado irgendwas jetzt oder weil er so auf Flucht ist, aber keine Ahnung, also weil das ist ja schon nicht normal, dass man nicht an sein Geld rankommt.
Ja, ja, und also wenn dann wirklich halt so dein ganzes Geld darauf ist, so ne, also irgendwie musst du ja so deine Sachen auch bezahlen und es hat sich so angehört, als wäre da halt irgendein Fehler sozusagen, auch beim Finanzamt, glaube ich, und das auf Grund dieser Fehler eben, dass ja sein Konto gesperrt wurde und er deswegen jetzt so zahlungsunfähig ist. Also das hört sich schon sehr, sehr krass an. Vielleicht war das nicht auch so, dass schon irgendwie so Gerüchte aufkamen, so von wegen San Diego wäre pleite und sowas so. Also ne, das kam ja, glaube ich, auch in den letzten Wochen in dem ganzen Beef mit auf.
Ja, ich meine, wenn du dir auch mal so die Kommentare unter dem Podcast jetzt von San Diego durchliest, da sind ja auch dann so Aussagen wie irgendwie so, der hat mehr geredet als in seiner ganzen Karriere davor oder sowas, weil halt die Fans die ganze Zeit auf ein Album warten und so. Und ich meine, ich glaube, man überschätzt häufig, wie viel Rapper mit Streams verdienen. Plus, wenn sie halt dann noch bei einem Label sind, plus, wenn sie dann noch einen Rücken haben, plus, wenn sie noch irgendwie, weiß ich nicht, kaum Konzerte spielen, wie bei San Diego ja der Fall ist. Der ist ja auf keinem Festival oder Live-Auftritt oder irgendwas, ja. Also da hat man jetzt nicht irgendwie so dieses, ey, jeden Monat lasse ich mir eine neue Karre raus, Lifestyle. Da muss man schon gucken, wo man bleibt. Und wer weiß, wie dann die, ja, keine Ahnung, wie hoch seine Lebenshaltungskosten sind. Man weiß es nicht, aber es kann schon sein, dass er finanzielle Probleme hat.
Ja, ja, true. Also ich meine, letztes Jahr gab es noch so die Spaghetti Break App, aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, dass San Diego so krass viele Side-Hustles hat, oder? Also habe ich irgendwie nicht so mit auf dem Schirm gehabt. Aber so zum Beispiel eine Sache, das wollte ich letzte Woche eigentlich sagen. Jetzt kommt so, als hätte ich hier irgendwie, ne, als wäre ich der größte Opportunist, weil ich es jetzt diese Woche sage, nachdem San Diego sein Statement rausgebracht hat. Aber eine Kritik letzte Woche war schon an diesem Podcast von Nasty. Und zwar, als der Diss-Track rausgekommen ist, war sie ja direkt auf Instagram am Start und hat dann halt auch gesagt, so diese Lügen werde ich nicht stehen lassen. Wenn du noch weitermachst, dann werde ich alles veröffentlichen, so in die Richtung. Und dann war es tatsächlich so, dass halt San Diego auch nichts mehr gemacht hat, ne? Also in der Woche von dem Diss-Track, da kam dann von San Diego nie irgendwas in Richtung seiner Ex-Frau. So, dass es dann eigentlich fast ein bisschen überraschend kam, dass überhaupt plötzlich so ein 40-Minuten-Statement kommt, weil die Drohung war halt so, ey, wenn das jetzt so weitergeht, dann packe ich richtig aus. Aber es ist eigentlich dann nichts weiter passiert. Und da kann man sich ja dann schon ein bisschen fragen, so, also so, keine Ahnung, die ist ja anonym und sie sagt ja auch, sie hat gar keinen Bock auf Öffentlichkeit, sie hat keinen Bock jetzt auf Influencer-Karriere und alles drum und dran. Dann wäre es ja eigentlich konsequent, wenn man das eben, wenn es einen nicht juckt, was jetzt in der Internetwelt abgeht. Also ich kann schon verstehen, dass einen das mega triggert, wenn man da mit Emotionen drin ist und so weiter. Und wahrscheinlich kann ich mich auch gerade zu nur 10% hineinversetzen in die Situation und sowas. Ich will es jetzt auch gar nicht so krass judgen, ne? Aber an sich wäre es ja konsequent gewesen, wenn man dann halt nicht eine Audio vom Sohn liegt und so. Also ich meine, für was soll diese Audio sein? Weißt du, dein Gesicht kennt ja niemand, du musst keinen Ruf verteidigen, nichts oder so, nicht so, nicht im Vergleich zu den ganzen Personen, die eh schon in der Öffentlichkeit sind. Dann hätte man es eigentlich auch ruhen lassen können, weil jetzt muss der Sohn ja noch mehr ertragen mit 40 Minuten Statement von der Mutter, 20 Minuten Statement vom Vater. So, das ist ja einfach nicht schön, was da jetzt für Details noch rausgekommen sind. Das meiner Meinung nach echt ein bisschen unnötig jetzt gewesen. Genau. Und damit eigentlich zum letzten Vorwurf Bruderkodex, weil ja vorgeworfen wird San Diego so von wegen, ey, wie kann man das machen? Die Frau von einem Arbeitskollegen, vom Kumpel, egal ob das jetzt bester Freund ist oder einfach nur so ein Freund, so macht man einfach nicht und so. Und da sagt eben San Diego, hat da mehrmals halt betont, was Mois denn alles überhaupt davor gemacht hat in seine Richtung, ihn hintenrum HS genannt, Fitner zwischen ihm und seinem Umfeld gemacht. Wie gesagt, San Diego und Salazado waren auch eine Zeit lang nicht mehr cool miteinander. Und das war anscheinend die Zeit, wo da auch Mois mit dabei war. Anscheinend hat auch Mois, ohne San Diego Bescheid zu geben, ihn eben bei Großfamilien irgendwie angeboten für Schutz und so weiter. Und ja, dann halt auch der Punkt, wie Mois überhaupt mit Anis umgegangen ist. Also eine Sache, die wir auch schon thematisiert haben, dass jetzt so Leute kommen von wegen, wie konnte Anis das machen? Was hat die nur getrieben? Unfassbar so, die fängt einfach was mit San Diego an und sowas und dabei eigentlich vergessen, dass 7 Jahre lang davor einfach die absolute Horrorehe war mit einem Mois, der sie irgendwie, der sogar zugibt, sie geschlagen zu haben und sogar Sachen droppt irgendwie, sei froh, dass ich dich nicht umgebracht habe und ja, das alles bringt eben San Diego an und sagt, so in diesen ganzen Fällen gilt dann für ihn halt nicht mehr der Bruderkodex und ich kann es irgendwo halt verstehen, so ne, von wegen, ey, wenn da so viele Sachen passieren davor, so ne, so da wird jetzt gerade irgendwie mit zweierlei Maß irgendwie gemessen.
Ja, dem kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Und aus diesem Grund würde ich sagen, wir kommen mal von diesen ganzen Sad News rund um toxische Beziehungen hin zu einem absolut schönen Thema und einer absolut schönen Nachricht. Und zwar eine deutsche TV-Legende, wo ich wirklich nicht damit gerechnet habe. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es da ein Comeback gibt. Ist wieder zurück. Und zwar Stefan Raab.
Yes, genau. Ich glaube, wir haben sogar im Podcast irgendwie vor ein paar Monaten darüber berichtet, weil rund um den 1. April gab es ja dann diesen Trailer irgendwie, Stefan Raab kommt zurück. Der hat irgendwie in 3 Tagen 2,7 Millionen Follower auf Insta gemacht dadurch, also völlig geisteskrank auch. Und dann wurde eben für September der Boxkampf gegen Regina Halmich angekündigt. Viele haben dann gesagt so, yo, was ist das jetzt irgendwie so viel, ne, so du sammelst hier 2,7 Millionen Follower dafür auf Instagram, um dann einen Boxkampf gegen Regina Halmich anzukündigen. Für viele war das aber auch ein absolutes Highlight, wahrscheinlich die das irgendwie schon 2001 und 2007 miterlebt haben, wo die eben schon mal gegeneinander gekämpft haben. Mich selbst hat's auch nicht ganz so abgeholt, diese Meldung irgendwie. Auf jeden Fall war das letztendlich aber auch nur eine Brücke, um weiteres Großes anzukündigen. Und jetzt am Samstag war es eben soweit, Stefan Raab zurück. Und man muss ja auch dazu sagen, seitdem er 2015 abgetreten ist, hat man ihn halt auch gar nicht mehr gesehen. Also man wusste gar nicht, wie hat er sich jetzt irgendwie vom Aussehen her verändert. Und ja, dann ist er in den Ring gekommen und hat gegen Regina Halmich gekämpft, hat gegen sie auch verloren im Boxkampf, aber das Wichtige wurde danach dann angekündigt und zwar, dass er eine neue Show hat und die heißt, du gewinnst hier nicht die Millionen bei Stefan Raab und wird sogar das allererste Mal am Mittwoch diese Woche schon kommen. Aber ein Haken gibt's dabei und zwar nicht im Fernsehen, so wie man früher Stefan Raab kennt, die ganze Zeit auf ProSieben, TV Total, alles Mögliche, sondern jetzt im Streaming und zwar bei RTL Plus.
Ja, das ist echt komisch, muss ich sagen. Vor allem, du hast eben schon gesagt, dass dich dieser Boxkampf nicht so krass gejuckt hat, ne? Ich muss sagen, für mich auch Stefan Raab, absolute Legende, aber halt wegen TV Total. Und ich war nie ein großer Fan von diesem ganzen Schlag den Raab, Schlag den Star, Turmspringen, was weiß ich nicht alles, Bob fahren, ey, keine Ahnung, was da alles gab. Ja, aber all diese Sachen, diese Big Shows haben mir nicht so getaugt. Ich feiere halt dieses Late-Night-Programm, was immer irgendwie übel die Jokes war durch diese, es hieß ja so Nippleboard oder sowas, also wo immer so, ja, wie so Memes eingeblendet wurden. Dann hat man eben so die News der Woche irgendwie Recap davon gemacht. Dann kamen aber auch so Stars wie ein Eminem, ein Kollege, ein Farid Bang und alle, die man irgendwie kannte und die auch jetzt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, heutzutage wird da wahrscheinlich irgendwie Jeremy Fragrance, ein Chiago und so weiter hingehen und darauf hätte ich mich so übel gefreut und du gewinnst hier nicht die Millionen. Hört sich von für mich halt leider sehr krass nach diesem so Schlag den Star-mäßigen an, weißt du?
Ja, ja. Also es wurde irgendwie angekündigt als so die erste hybride Fernsehsendung weltweit. Es soll irgendwie so eine Mischung sein aus diesem, also so eine, glaube ich, eine Mischung aus allen Sendungen, die Stefan Raab bisher so gemacht hat, so ungefähr, ne? Also im Sinne von, einerseits wird schon das wöchentliche Geschehen auch aufgegriffen und zusammengefasst, so mäßig, ne? Oder so humorvoll, glaube ich, mit eingebunden. Und andererseits, ja, ist es halt eine Show, wo Stefan Raab gegen jemanden antritt und probiert zu verhindern, dass diese Person 1 Million Euro gewinnt. Aber natürlich, die große Sache wird halt auch sein, so, ja, wer wird sich denn Abo dann für RTL Plus deswegen holen? Werden es wirklich so viele Leute sein? Was werden die auch machen mit den ganzen, ne? Wenn die jetzt sehr viel auf Social Media präsent sind und so, dann hat das bestimmt auch gute Chancen. Ich habe einen interessanten Beitrag auch dazu gelesen, dass halt, ne, den privaten Fernsehsendern, also hier ProSieben, Sat1, RTL, mittlerweile halt mehr oder weniger immer weiter das Geld ausgeht sozusagen, im Sinne von lineares Fernsehen ist nicht mehr so interessant. Man hat dadurch dann auch nicht mehr so hohe Werbeeinnahmen, weil ganz im Ernst, bei unserer Altersgruppe, wer schaut da jetzt noch so groß Fernsehen, so, ne, ganz normal, so wie man das vielleicht noch vor 20 Jahren gemacht hat. Und deswegen probieren natürlich RTL mit aller Macht gerade ein neues Geschäftsmodell halt hochzuziehen mit RTL Plus und sich da im Streamingmarkt festzusetzen. Ob das jetzt so funktioniert mit einer Show mit Stefan Raab, ja, wird man sehen, ne?
Ja, ich meine, an sich für diesen Move ist es natürlich gefundenes Fressen, weil wenn der halt seit 2015 nirgendwo mehr war und so ein krasser Icon im deutschen TV-Markt ist, den jetzt zu bekommen und dann nur über RTL Plus, natürlich melden sich dann bestimmt ein paar Leute dort an. Aber andererseits, ja, frage ich mich halt auch, wie man damit erreichen will, weil wenn man jetzt auch sagen will, aus RTL-Sicht irgendwie halt eine jüngere Zielgruppe erschließen und so, also keine Ahnung, wenn ich an so Formate denke wie Late Night Berlin oder wie hier Böhmermann, ZDF Royal, Dingsbums, irgendwie, was halt auch auf YouTube übel viral geht, weil es immer so zu einem gewissen Thema ist, weißt du? So, ich glaube, das pusht dann halt schon nochmal. Klar verdient man damit dann aber auch nicht so viel, wenn sich's halt alle über YouTube angucken, wie wenn man das irgendwie auf der eigenen Streaming-Plattform hat. Also, die werden sich bestimmt was dabei gedacht haben, aber rein ne, subjektiv jetzt auch, ich habe gerade nochmal die Beschreibung gelesen, also hier in Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab tritt Raab gegen 1 von 5 Kandidatinnen und Kandidaten an im Kampf um die gigantische Gewinnsumme, Doppelpunkt, 1 Million Euro. Also klingt für mich schon sehr nach diesem so Schlag den Star, ja, Schlag ja. den Raab-Ding ne, irgendwie, also ja, wir werden es sehen. Es wäre schade, wenn das Comeback von Stefan Raab nach so einer langen Zeit kein Hit wäre und deswegen gönne ich es ihm und wenn es richtig geil wäre, dann ja, vielleicht muss ich mir auch mal den Plus ziehen irgendwie.
Früher hatte ich das noch,
aber ja, da war ich krass in diesem so Trash-TV-Ding und sowas, aber jetzt irgendwie, weiß nicht, das Angebot ist zu groß, was es bei anderen gibt. Naja, let's see. Schauen wir mal, ob wir uns das holen.
Yes, das Ganze hat aber natürlich auch noch einen Grund, warum wir überhaupt gerade über Stefan Raab im Deutsche Podcast bei uns sprechen. So, denn rund um den Auftritt hat sich Stefan Raab auch noch neue Musik überlegt und es gab einen Song, der heißt Paar aufs Maul. Den hat Stefan Raab dann auch direkt performt vor seinem Kampf und dann kamen überraschenderweise plötzlich auch noch 2 Feature-Gäste rein. Und zwar, die sind zusammen davor auch noch nie in Erscheinung getreten, passen tatsächlich aber besser zueinander, als man vielleicht denkt. Darüber spreche ich gleich auch noch ein bisschen. Und zwar Sido und Chiago sind auch noch auf den Song gejumpt. Und das Ganze heißt Paar aufs Maul. Hab auch schon Memes darüber gesehen. PA, also PA Sports bekommt jetzt von Stefan Raab aufs Maul. Ja, der Song von Stefan Raab, Sido und Chiago. Wir hören mal rein und sprechen dann noch ein bisschen
drüber. Seit 2015 habe ich kein Fernsehen mehr geschaut. Ich bin Chiago und ich glaube, ich bin verrückt geworden. Ist Stefan einfach wirklich gerade zurückgekommen? Was? 10 Jahre lang trainierte er auf heimlich und wird heute mies kassieren, doch ich mein den Eintritt. Rap, du geile Sau, jetzt gibt's ein paar aufs Maul.
Na klar, das ist das Comeback des Jahres. Obwohl sie sagen, dass er viel zu alt ist. Doch im Ring sieht er nicht so alt aus wie Regina Halmich.
Und schaut euch an, wie er sich gerade freut. Guck mal. Sein Grinsen ist noch breiter als sein Kreuz.
Stefan Raab ist back in town. Jetzt gibt's ein paar aufs Maul.
Jetzt gibt's ein paar aufs Maul.
Stefan Raab ist back in town. Stefan Raab ist back in town. Stefan Raab ist back in town. Stefan Raab ist back in town.
Yes, Stefan Raab zusammen mit Sido und Chiago. Und auch für diejenigen, die es nicht gesehen haben, man muss sagen, es war schon ein sehr epischer Auftritt. Also da war diese riesige Halle, dann kam von der Decke eine Treppe runter, die auch ewig lang war. Und die ist dann Stefan Raab erstmal ohne groß Musik oder so runtergelaufen, sondern einfach nur so ein bisschen so düster alles. Er ist runtergekommen, hatte so eine Kapuze auf. Bis dahin immer noch niemand hat gesehen, wie er jetzt aussieht nach all den Jahren. Und mit diesem Element haben die ja im Vorfeld auch so krass gespielt. Da waren ja diese Videotrailer, wo Elton ihn auf irgendeiner Insel besucht mit einem Boot. Dann holt er ihn ab, dann ist er mit Pamela Reif, die bringt ihn zu einem Schönheitsdoc. Der Schönheitsdoc ist dann Bully Herbig, der werkelt an ihm rum, aber wie er aussieht, hat man nicht gesehen. Und dann kommt Stefan Raab eben diese Treppe runter mit diesem Boxer-Bademantel-Ding mit Kapuze drüber an, läuft ewig lange diese Treppe runter, bis er dann unten ist und dann diesen Song abspielt und auch nach recht kurzer Zeit schwenkt dann auf einmal die Kamera weg in so eine Art Backstage-Area, wo dann Sido ist, er rappt erstmal einen Part, auf einmal kommt von der Seite Chiago rein, denkst dir so, was zur Hölle, die kommen zu Stefan Raab und bringen ihn dann auch mit diesem Song an den Ring ran. Und ich finde, man muss erstmal festhalten, wie geil passt bitte Chiago, auch Sido, aber halt vor allem Chiago, weil der eigentlich auf so einen anderen Style rappt, auf diesen Song, oder wie geil hat er das bitte umgesetzt mit diesem Rap, du geile Sau, und irgendwie, das passt so voll. Und dann aber auch, wie passen denn bitte Chiago, Stefan Raab und Sido zusammen? Ich habe das so im Intro so ein bisschen erwähnt, aber Stefan Raab ist für mich so eine Person, wenn ich die sehe, denke ich an so eine glückliche Zeit. Also irgendwie so, es ging jetzt so, es kommt mir dieses Twitter-Meme die ganze Zeit rum mit so, irgendwie, ich denke an ein Deutschland zurück, in dem ich aufgewachsen bin oder so. Weißt du, aber so irgendwie, als so alles war so in Ordnung, keine Ahnung, bei mir war das halt so krass, so Schulzeit irgendwie und so, alles da war so okay, ja. Und irgendwie hat es aber auch ein Chiago, obwohl der jetzt, also in diesem Kontext, passt auf einmal auch ein Chiago rein. Also ich kann mir so vorstellen, wenn jemand irgendwann mal dann zurückblickt auf diese drei, dann sind die so ein Gedanke irgendwie so. Und Sido steht irgendwie für dieses Positive und Chiago steht bei mir auch für dieses Positive. Also irgendwie passen die drei auch, die sind so ein ikonisches Trio, finde ich.
Ja, ein Kommentar, den ich auch schon mal im Podcast angesprochen habe und den ich sehr, sehr häufig lese und jetzt auch in dem Kontext wieder gesehen habe, ist: Chiago überall da, wo Hype ist. Und irgendwie stimmt dieser Kommentar ja auch, weil es ist tatsächlich so, ob das jetzt irgendwie André Schnurer mit seinem Saxophon bei der EM ist, plötzlich ist ein Chiago da, oder ob das das Stefan Raab Comeback ist, plötzlich ist ein Chiago da, oder ob das irgendwie auch vielleicht dann, Philo hat Hype mit Rasenschach und Chiago holt ihn auf seine Release-Party. Ja, Shirin David würde ich jetzt gar nicht, ja doch, stimmt, Bauchbeine Po ist ja auch gerade übelst der Hype-Song gerade, deswegen kann man auch irgendwo sagen, überall da, wo Hype ist. Aber auf der anderen Seite ist ja auch so, dass ein Chiago sich da jetzt wahrscheinlich auch bei einem Stefan Raab oder so jetzt nicht so hardcore aufgedrängt hat, sondern einfach angefragt wird. Und Chiago ist ja auch einfach übelst schlau macht die ganze Zeit, dass er immer wieder halt, also ne, er verkörpert für mich auch ein bisschen so die Jugendsprache, die TikTok-Sprache auch so, ne? Er verwendet selbst Memes in seinen Liedern, verwendet das aber auch immer wieder in seinen TikToks und so weiter. Also Chiago hatte einfach auch ein Gespür für Situation, Orte, Personen, wo Hype ist und macht dadurch aber auch den Hype größer, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie einer, der hier nur die ganze Zeit Hype schnorrt, sondern der auch selbst Hype in eine Situation mit reinbringt. Und irgendwie finde ich es ganz interessant, weil Sido eigentlich auch, ne, nach seinen so Agro-Berlin-Dings ist der ja auch so ein Popstar sozusagen geworden und war dann, ja, hat man, glaube ich, damals auch so das Gefühl gehabt, Sido ist auch irgendwie da, wo Hype ist, ist auch jemand, der andauernd mit jedem Rapper einen Feature gemacht hat, auch, ne, ob dann ein Haftbefehl-Feature plötzlich kam, hätte man damals, glaube ich, auch sagen können, Sido vielleicht da, wo Hype ist, vielleicht hat er damals auch Hype gegeben, ne? Also eigentlich, ja, Parallelen einfach von einem Sido und einem Chiago auf eine gewisse Art und Weise mit einem riesigen Zeitunterschied natürlich.
Ja, wobei natürlich gehört dazu auch ein ordentliches Talent irgendwie, das immer zu schnuppern und da auch reinzukommen, natürlich auch ein gutes 100 Management Pro. Und so weiter. Und ja, wie du sagst, also wenn ich mir so vorstelle, so, Digga, Stefan Raab Comeback und da war einfach Chiago dabei, ist so mehr iconic als so Stefan Raab Comeback und da war einfach, hier bitte irgendeinen Namen einfügen, dabei. So, weißt du, das ist halt so, mit Sido holst du die einen ab, mit Chiago holst du die anderen ab und Stefan Raab selbst hat auch noch seine Zuschauerschaft sozusagen oder seine Fangemeinschaft irgendwie. Also das war schon sehr gut gepickt eigentlich. Also gar nicht mal so, dass ich jetzt so Chiago diesen Vorwurf hier machen würde, sondern einfach passt für mich. Also war eine gut gewählte Auswahl an Artists. Und eine gute Auswahl an Artists treffen wir hier beim Deutschrap Plus Podcast auch, vor allem wenn es um unsere Interviews geht. Ich habe nämlich neulich, es gibt ja jetzt wieder diese Kommentarfunktion bei Spotify, und irgendwie hatte ich so einen Kommentar gelesen, so von wegen so, hey, es wäre voll cool, wenn ihr auch mal so Rapper interviewt. Und ich weiß nicht, ob das so allen auf dem Schirm ist, aber so, das machen wir, ne? Also jetzt gerade bisschen viel so um die Ohren, so ein Interview immer sehr zeitaufwendig, aber das machen wir und das haben wir auch schon sehr häufig gemacht. An der Stelle empfehle ich euch mal, unsere Instagram-Story-Highlights anzuschauen. Auf unserem Instagram-Profil seht ihr in den Story-Highlights nur Gesichter von Artists, die wir schon im Podcast hatten. Und das sind sehr, sehr viele, von einem Kool Savas über einen B-Tight, über den Pascal Carouche, absolutes Lieblingsinterview, also der Fotograf von den 187ern, von Snoop Dogg und sowas. Tausende andere Interviews, Lilano, Kitty Cat, Dream, ich weiß nicht, hab mir den Überblick verloren. Aber eben auch, oder Chelo Abdi noch, aber eben auch Enno und Olexesh. Und die beiden waren bei uns im Interview. Es waren zwei super witzige Interviews, auch muss man sagen. Und diese beiden, kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, hatten noch nie ein Feature miteinander. Und jetzt zum ersten Mal. Und aus diesem Grund würde ich sagen, hören wir erstmal rein, weil es ist auch ein bisschen umstrittenes Feature, muss man sagen. Und dann sprechen wir über den Song und sprechen mal über unsere Interviews mit den beiden. Also Enno und Olexesh mit ihrem neuen Track Gunshot.
Mann, das darf doch keiner wissen. Hinten ist die Hose schon viermal gerissen. Bitte, lass mal messen, bitte, lass mich testen. Ich hab viel gesessen, Mann, ich kann drauf essen. Ihre Hüften sind breit, sie hat 90-90. Ich lieb es, wenn sie tanzt, geht nach vorne und beugt sich. Baby, schick mir ein Bild von deinem Arsch. Und nicht vom Gesicht und sowas. Du weißt, was ich sehen will, ja. Okay, sie hat L, geht klar. Gunshot, Gunshot, 9mm, Ipopo L, Toto Ben, Bang, 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 Darboka Rhythm, sie kennt den Continental von innen. Gunshot, Gunshot, 9mm, die Body ist topfit, 10 von 10, Bang, 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 Darboka Rhythm, sie kennt meine Penthouse
Suite. Yes, Enno zusammen mit Olexesh. Und ich, also als ich nur erfahren habe, dass die beiden so einen Song machen und so, habe ich schon gedacht, ey, das muss eine witzige Produktion gewesen sein, weil so wie ich die beiden kennengelernt habe, so, ich glaube, die haben sich nur totgelacht im Studio. Und genau so ist jetzt auch dieser Song geworden. Also wenn ich das höre, irgendwie, wenn du mir Hand gibst, nur mit Sakrotan, da sind so viele geile Parts drin. Aber ausnahmsweise haben Lennart und ich uns im Vorfeld schon mal so wie so ein, ne, was denkst du, hin und her geworfen. Und wir haben da sehr unterschiedliche Auffassungen, glaube ich, von dem Song. Ich habe auch gesehen, dass es ordentlich Kritik gehagelt hat. Also zumindest, wenn man sich die YouTube-Kommentare durchliest. Aber komischerweise, ey, mir geht der schon gut rein. Und nicht nur, weil wir die im Interview hatten, das ist mir scheißegal. Also wenn die einen Song rausgebracht hätten und ich würde eine komplett Katastrophe finden, dann würde ich das auch so sagen. Aber irgendwie fühle ich das schon. Also
ja, ist verrückt, weil ich glaube, es ist irgendwie so ein Lied, was richtig viele Hater hat, aber anscheinend auch richtig viele Leute, die es feiern. Zum Beispiel Olexesh hat gerade eine Woche vorher den Song Durch die Nacht rausgebracht und das war so ein Ding, das habe ich echt schon so häufig gehört, habe es komplett gefeiert, da ist so ein Part drin, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, das ist so eine geile Stelle irgendwie, Olexesh, krasser Flow, der Beat geil irgendwie, absoluter Fan davon. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass dieses Lied Gunshot innerhalb von einem Wochenende eigentlich schon die Streams erreicht hat, die Durch die Nacht, also der Song von Olexesh, der vor einer Woche rausgekommen ist, ja, innerhalb der ersten Woche erreicht hat. Also es ging einfach richtig, richtig nach oben mit Gunshot, diese Nummer von Enno und Olexesh. Und alle YouTube-Kommentare, also so alle, die viele Likes hatten, ich habe es nur kurz überflogen, waren eigentlich nur Kritik, die ich auch irgendwo bestätigen kann, nämlich, ne, Song geht nicht mal 2 Minuten lang, was ist das für ein Olexesh-Part, so, ne, also dann habe ich irgendwie so genauer hingehört und ich weiß nicht, ich finde den Part nicht schlecht. Ein Kommentar ist mir auch noch im Kopf so, weiß nicht, ob sich auf wen der bezogen war, ob auf Enno oder auf Olexesh, aber so von wegen so, ey, was haben die mit diesem Beat gemacht, da hätte man echt mehr rausholen können. Ich glaube, die Kritik war mehr bei Olexesh tatsächlich, so, wenn dann Summer Jam oder so drauf gerappt hätte, was hätte der damit veranstaltet und so. Und stimmt tatsächlich, ne? Stell dir mal vor, jetzt noch so ein dritter Part von einem Summer Jam. Das ist eigentlich, der Beat ist wie gemacht für ihn.
Ja, also da gebe ich dir recht, dass der Beat wirklich wie für Summer Jam gemacht ist. Ich verstehe die Kritik und das ist halt häufig auch so eine Kritik, wenn man Artists hat, die irgendwie auch so richtig Street-Rap machen und sowas, ja. Wenn dann eben so ein Style kommt, ich musste bei dem Part von Oleg Sesh auch voll an diese eine Stelle im Podcast denken. Weißt du noch, als er so erzählt hat, dass er irgendwie in GTA, in diesem im Puff war, irgendwie im Playstation-Spiel und seine Freundin dann Schluss gemacht hat. Das ist meine
Lieblingsstelle von allen Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben. Von allen Interviews, die wir bisher aufgenommen haben. Das ist wirklich viel zu funny. Also check das Oleg Sesh-Interview ab, auf jeden Fall.
Ja, weil da hat er auch so ein bisschen erzählt, weil es so, also irgendwie, ich glaube halt Oleg Sesh, keine Ahnung, ich glaube, er ist auch so einer, der so, der haut manchmal so Sachen raus, wie so, ey, dann ist der da so ins Bordell gegangen bei GTA und dann hat er eine getanzt und seine Freundin hat dann deswegen Schluss gemacht und so. Das, weiß nicht, der ist ja, glaube ich, nicht mehr zusammen, aber ich glaube, der ist ja in einer Beziehung irgendwie. Und wenn ich mir den Oleg Sesh-Part so anhöre mit so, irgendwie, ich glaube, ihr Po ist XL, schick mal nicht Bild vom Gesicht, sondern nur von seinem Hintern und irgendwie sowas, ja, denke ich mir so, oh, zu Hause hat der aber dann ordentlich eine bekommen, irgendwie so, wenn der mit dem Part nach Hause gekommen ist, so, ey, ich war mit Enno im Studio, zack, einmal irgendwie scheiße, irgendwie ist es im Kopf, deswegen, ich glaube, der Oleg Sesh-Part ist so ein bisschen einfach so, also, weißt du, der ist einfach so ein richtiger Oleg Sesh-Hänger-Part, weißt du, jetzt nicht so übel durchdacht und ich erzähl dir was aus meiner Jugend, sondern so einfach mal so Bullshit durchfließen lassen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich finde den Song deswegen trotzdem witzig, weil er sowas anderes ist. Und bei Enno, ich weiß, ich habe eben schon gesagt, dieses so, gib nur Hand mit Sakrotan, auch so am Ende dieser Part mit AP Frozen, JP Morgan, Jacob Cohn, muss sich lohnen, viel zu holen, Tatif Chanone liegt am Boden, unter Sohlen, Outlines lassen, tote Posen, weil, und dann geht eben der Refrain los mit Gunshot, Gunshot. Es ist schon gut gemacht, muss man sagen. Was ich nicht genau weiß, ob ich das fühle, ist so im Refrain, wenn dieser, nennen wir es mal, bewusste Flow-Fehler da drin ist. Also er rappt ja Gunshot, Gunshot, 9mm, ihr Popo L, Tutu Ben, Bang, 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 Dabuka Rhythm, sie kennt den Continental von innen. Also was so, da ist ja der Part viel zu lange sozusagen. Und beim zweiten Teil rappt er dann, sie kennt meine Penthouse Suite von innen, was aber so, das passt nicht auf den Flow. Aber irgendwie macht es den Part auch interessant. Aber ja, weiß man nicht, was man davon halten soll. Naja, jetzt habt ihr mal zwei Seiten gehört. Die eine Person, die den Song abfeiert und witzig findet und die andere Person, die vielleicht ein bisschen kritischer an die Sache geht. Ihr könnt euch ja mal Gedanken dazu machen. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren unter dem Podcast auf Spotify da. Und bevor wir zu unserem nächsten Artist kommen, würde ich sagen, Lennart, gib mir doch mal einen kurzen Part.
Das ist natürlich jetzt immer hart, wenn man gerade kritisiert hat, dann selbst rappen zu müssen. Ich hatte einen miesen Ohrwurm am Wochenende von einem sehr bekannten, aber alten Lied von Bushido und Shindy und ich starte einfach mal mit meinem Part rein. Ey yo, schwarzer Mike-Ton, hey Spliff, J-Dip, deutscher Podcast-Flow, wir sind bei Deutschrap Plus, Deutschrap ist ein Muss, Mitternacht, Release-Time, deutscher Podcast-Vibe. Wir sind die einzig wahren 4 Jahre Kings, du kannst die Szene fragen. Berichte über Beefs, Musik, Gossip, Skandale und Blamagen. Deutsche Plus wächst, Podcast Pöbelrap. Und mein Podcast-Partner sagt, es gibt nichts Unmögliches. Podcast gehen in Hungerstreik, Deutsche Plus im Hype. Podcast Nummer 1, bei dem du jetzt subscribest. Also auch miese Flow-Fehler dabei, aber ist gar nicht so leicht, den zu rappen, aber hast auch erkannt, welches Originallied das ist, oder?
Klar, oh mein Gott, hä, krass, 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 wild, ich wusste nicht, dass da so ein kompletter Part von hier Panamera Flow abgeändert wurde, wie wild, geil.
Also, in diesem Sinne, folgt alle dem Podcast. Und lasst ein Abo da, um zum Beispiel Interviews mit Oleg Sesh oder Enno auch nicht zu verpassen. Und damit kommen wir zum nächsten Artist und zwar Metrix. Der ist jetzt nämlich gerade in der Promophase zu seinem neuen Album. Insgesamt schon sein 7. Soloalbum mittlerweile. Und das wird den Titel tragen Ultraviolett 4, also ein Nachfolger von ja seiner berühmten Ultraviolett-Reihe. Sein allererstes Soloalbum müsste das gewesen sein. Das war eben Ultraviolett, kam 2013 raus. Zweiter Teil 2015, dritter Teil 2018 und jetzt war dann echt eine lange Pause, 6 Jahre insgesamt und jetzt kommt eben der vierte Teil heraus. Letztes Jahr gab es so eine Geburtstagsedition, so ein 10-Jahre-Ding irgendwie und Metrix befindet sich in der Promophase, hat schon seine erste Single rausgebracht, Kids ohne KI und jetzt ist eben die zweite Single draußen, die heißt Lawine und wir hören direkt mal rein.
Erzählst du Balls wie Jordan, aber flunkerst rum, spar dir die Parts, du hast auf Spotify keinen wahren Nutzen, hab das Patent auf schnelle Drums und diese Art von Mucke, ich bleib für immer, bleib für ewig, bleibe Postmortem, so weit voraus, du siehst den Porsche niemals von vorne, geh nicht vom Gas, als wär mein rechter Fuß aus Schwermetall, Diskografie radioaktiv und ohne Kernzerfall, lass die verbrennen ohne ein Funk von Respekt, Album Nummer 7, es wird wieder ultraviolett. Ich bin zurück und Synthi schießen, so wie Blitze über Tracks. Mach Lärm wie ne Lawine, lass sie wissen, ich bin back. Zerfetz ich Rap ein bisschen oder fick ich ihn komplett. Doch was ich ihm verspreche, ich geh nie wieder weg. Hör sie auf den Instrumentals, aber nichts davon ist echt. Kein Album, keine Singles, keine Silbe, die ihr rappt. Zerfetze Rap nicht bisschen, sondern ficke ihn komplett. Denn ich bin wieder da.
Yes, Metrix mit seinem Song Lawine. Und ja, bei mir läuft Metrix diesen Sommer auch wieder rauf und runter eigentlich die Lieder jetzt. Also natürlich jetzt nicht so extrem jeden Tag irgendwie, aber sowohl Kids ohne KI habe ich auch noch nach dem Release gehört, als auch jetzt eben die Single Lawine. Und ich glaube, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir Metrix das letzte Mal im Podcast mit dabei hatten. Es müsste wahrscheinlich Flügeltüren sein. Kannst dich daran noch dran erinnern? Den hatten wir letztes Jahr mit dabei. Das war ja auch so ein Track, der irgendwie so halb unsere Kindheit auch verarbeitet hat. Irgendwie total viel geile Lines irgendwie, die einen dann so zurück in die 90er geworfen haben. Und daran hat dann, finde ich, auch ein bisschen so Kids ohne KI angeknüpft. Also das hat mir so einen ähnlichen Vibe einfach gegeben. Und yes, ich bin gespannt, was du jetzt sagst, so zu den neuen Metrix-Liedern.
Also ich muss sagen, ich bin bei Metrix, wie wahrscheinlich viele andere, auch mit so Songs wie so Schwarzer BMW warm geworden. Also das waren so die Songs, die mich dann so gehookt haben. Einfach so, keine Ahnung, es sind für mich so Songs, die dir so ein geiles Gefühl geben. So, du fühlst dich cool und hast so Energie. Also man kann es zum Beispiel so im Gym hören oder beim Autofahren oder irgendwie sowas, sind es halt so Songs, die dich einfach so pushen und motivieren. Und Kids ohne KI war nicht so ganz meins, obwohl es auch vom Musik, vom Vibe her ähnlich ist und da voll reinpasst, ja. Aber weil es halt so von den Texten her eher so ein bisschen nostalgisch war und rückblickend war. Und Lawine hingegen finde ich jetzt übel stark, also wirklich eins der nicesten Releases seit langer, langer Zeit, hat mich komplett abgeholt, sowohl von der Hook als auch von den Parts, als auch von dem Beat und so weiter. Beat übrigens, wilde Side Note, habe ich erst heute zufällig gesehen, ist wie immer von Explosive. Das ist so der Stammproduzent von Metrix. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal mit einem anderen was gemacht hat, also co-produziert auf jeden Fall, aber einen kompletten Song von einem anderen Produzenten weiß ich überhaupt nicht, denn wenn man mal auf YouTube schaut, auf dem Profil von Metrix, dann ist bei jedem Song, den Metrix auf YouTube hat, seit 11 Jahren Explosive der Produzent. Ohne Wenn und Es gibt so keinen krass. Song, wo nicht Explosive der Produzent ist. Also das ist wirklich crazy. Da hat sich die Treue halt gehalten. Dementsprechend hat er auch immer dieses Klangbild, was immer wieder die Fans abholt. So ein bisschen, keine Ahnung, wie so Jam-Beats bei den alten 187er Sachen oder so. Man sich auch lange gefragt hat, so ey, ist es gut, dass die davon weggehen und so, weißt du, ich meine irgendwie. Und er ist halt einfach immer Explosive geblieben. Deswegen geiler Sound und ja, ich find's stark. Also ich muss sagen, ich frag mich sehr häufig, wenn ich Metrix höre, so, wer so die Metrix-Fans sind, also gar nicht kritisierend gemeint oder sowas, ja, sondern ich denke mir so, wenn ich jetzt auf Metrix-Konzert gehen würde, wen treffe ich dort? Weil mir gibt Metrix immer so Vibes, dieses Ultraviolett, keine Ahnung, irgendwie versetzt mich das so in der Zeit zurück an so Bass Hunter auf dem Computer mit so Stand-Dingsbums, hatte man so ein Wallpaper mit so einem getunten Auto oder so Need for Speed spielen mit so Neonlichter unterm Auto und irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das immer solche Vibes und ich frage mich so, wenn man jetzt auf ein Matrix-Konzert geht, wer ist da? Sind da so die Fitness-Pumper? Sind da so die Autotuning-Szene? Sind da so die, keine Ahnung, so Kennex, die halt so beim schnell fahren, dann Matrix hören, sind da eher so Kiddies, die es übel fühlen oder so alte, so Bushido, weiß ich nicht wer, aber so, ich weiß nicht so genau, wer hört Matrix.
True, wird man wahrscheinlich auch gar nicht so einfach rausfinden, weil Matrix hat, glaube ich, meines Wissens auch noch nie eine Tour gespielt und wenn, dann ist es schon Ewigkeiten her. Und aber ich glaube, es ist sehr gemischt sozusagen, also sehr gemischtes Publikum. Er hatte ja auch mit Valentina so einen riesigen Radioerfolg schon. Also ich denke, da hast du dann auch irgendwie paar Mütter oder sowas, die das auch feiern, so, ne? Also ganz gemischt, aber halt, wie du sagst, auch Leute wahrscheinlich, die pumpen gehen und so, weil er selbst auch voll auf Sport fokussiert ist. Und was ich noch sagen wollte zu Explosive, weil du ihn gerade angesprochen hast, ich wusste das gar nicht, aber der produziert auch, der hat schon mit Migos zusammengearbeitet, 21 Savage, Jason Derulo, John Legend sogar, dann in Frankreich auch mit Buba irgendwie Platin-Erfolge und so weiter und dann natürlich aber auch in Deutschland nicht nur mit Matrix zusammengearbeitet, sondern auch mit Sido, Raf Camora, Bones MC, Casey Rebel, Summer Jam, allen möglichen schon, also unfassbar, wie international der auch gegangen ist, war mir selbst auch gar nicht so krass bewusst. Und finde es auch sehr heftig, dass sie seit eh und je zusammenarbeiten, du hast es gerade gesagt, ne? Die, alle Songs auf dem Matrix-Channel sind irgendwie von Explosive produziert. Und es gibt ja auch immer mal wieder die Kritik. Und ich glaube, einer von uns hat das auch schon mal vor ein paar Jahren so geäußert, manchmal klingt halt auch alles gleich. Aber für mich ist tatsächlich das Besondere bei Matrix, der hat halt eine angenehme Stimme, der hat sehr geile Beats, die alle halt sehr ähnlich sind auch, aber ich finde jetzt auch zum Beispiel so die Lyrics, die sind jetzt auch nicht so hardcore anspruchsvoll, aber trotzdem so, dass man drüber nachdenken kann und jetzt nicht so anspruchslos wie irgendwie gefühlt die ganze Deutschrap brandneu Playlist, ne? Also es ist schon so Musik, wo man mal über eine Line nachdenken kann und so und deswegen finde ich, irgendwie ist es geile Musik, um sich so ein Album am Stück anzuhören oder bei Matrix könnte ich mittlerweile, glaube ich, eine Playlist mit seinen besten 15, 20 Liedern mir raussuchen und dann ist das irgendwie so für mich die perfekte Musik irgendwie im Auto fahren, Zug fahren, Spaziergang machen oder sowas, weil es so sehr ähnlich jeder Song zueinander ist. Und irgendwie funktioniert ja dieses Erfolgsrezept auch auf eine Art und Weise, weil ich habe jetzt zum Beispiel geschaut bei Lawine, er erreicht halt einfach nur seine Fans, aber halt alle seine Fans feiern es dann letztendlich auch. 4.750 Likes und 12 Dislikes auf den Song bei YouTube und das ist schon stark und er hat insgesamt auch 500.000 monatliche Hörer dafür, dass er gar keine Features eigentlich macht. Das ist schon eine starke Hausnummer. Ja.
Eigentlich auch krass, wenn man bedenkt, dass sein Hausproduzent Explosive so umtriebig ist und mit so vielen Rappern zusammenarbeitet, aber dann Matrix selber, die haben ja bestimmt eine krass freundschaftliche Beziehung, die machen ja seit über, damals waren die auch so komplettes Duo, wenn ich mich richtig dran erinnere, ne? Irgendwie waren die dann noch enger zusammen als nur Artist und Produzent irgendwie. Also, dass da nicht irgendwie mehr Features mit Matrix existieren, ja. Hast du auch die kleine Anspielung an Jizzes rausgehört oder ging es nur mir so? Und zwar rappt Matrix, mach Lärm wie eine Lawine, lass sie wissen, ich bin back, zerfetze ich Rap ein bisschen oder fick ich ihn komplett. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an, aber deutscher Rap liegt auf dem Mund, am Verbluten, bring ich ihn zum Arzt oder drück ich ihm eine Kugel.
Ich muss so ehrlich sagen, als du gerade gesagt hast, so mit so, hier hast du auch die Anspielung an Jizzes gehört, wusste ich gerade nicht, was du meinst, aber als ich das Lied vor ein paar Tagen das erste Mal gehört habe, hatte ich den gleichen Gedanken wie du.
Ja. Ja, geil. Also ich bin wirklich gespannt, was da abgeht und muss auch sagen, wir hatten darüber schon mal gesprochen, deswegen mache ich das Thema nicht mehr auf, aber seine Deluxe-Box hat Matrix jetzt verkündet, ist so gut wie ausverkauft und das bei einem stolzen Preis von 90 Euro plus 6,99 Euro Versandgebühr, habe ich gerade nochmal gecheckt. Da ging nämlich auch eine wilde Diskussion auf Reddit ab, habe ich gelesen, ob so von wegen so die einen sagen Boxen eh komplett dumm heutzutage, weil immer das Gleiche drin ist und die anderen sagen so, Digga, Matrix hat immer die geilsten Boxen und ein guter Hoodie kostet halt Geld. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie die ganze Promophase von Matrix so weitergeht. Wir bleiben natürlich dran und jetzt kommen wir zu unserem letzten Thema von heute und zwar 01099. Ich überlege gerade schon, wie ich dieses Thema aufmache. Also 01099 haben ein neues Album veröffentlicht, Kinder der Nacht. Und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viele Singles gefeiert von 0 zu 99 wie jetzt. Wenn ich mich daran erinnere, so seit wir den Podcast haben, irgendwie begleiten wir die immer mit und am Anfang war es übel der Hype, alles gefeiert, was die gedroppt haben und dann war sehr häufig auch Kritik und jetzt muss ich sagen, so diese neuen Dinger, Küssen, Flasche kreist, was haben noch andere Songs, die sie hatten? So
Pistazien-Eis fand ich sehr krass.
Und genau, ich fand noch Verschwendete Zeit war auch noch ein starker Track, also war auf jeden Fall ein wilder Ohrwurm bei mir. Und dementsprechend war ich jetzt auch krass gespannt auf dieses Album. Ich habe eine Frage vorab an dich, um das Thema vielleicht so zu öffnen. Weißt du noch, was immer meine Kritik war zu 0 zu 99?
Ja, und deswegen hatte ich schon fast keinen Bock, die heute mit in den Podcast reinzunehmen. Und ich wollte dir eigentlich noch davor sagen, so von wegen so, ey, bitte lass nicht dieses Thema wieder aufmachen oder so, weil ich mich dran erinnern kann, dass es so beim letzten Mal, irgendwie haben wir da lange drüber diskutiert und da dachte ich so, oh, keine Lust heute dieses Fass nochmal aufzumachen, aber ich habe vergessen dir zu schreiben, deswegen jetzt kann ich ja auch nichts mehr machen und jetzt bin ich gespannt, ob sich deine Kritik irgendwie geändert hat, weil im Intro hast du es ja so gespoilert zumindest.
Ja, also die Kritik in den letzten Jahren war häufig, dass ich einerseits fand, dass sich halt vieles gleich anhört und andererseits auch, dass ich so das Image so ein bisschen aufgesetzt fand. Also, dass es so jetzt nicht so übelstes Realness-Rap-Ding ist, ich erzähle euch von meinem Leben, sondern halt sehr viel so, hey, okay, welche Brand können wir noch mit in unsere Texte und Videos einbauen, die jetzt so der typische Backpack-Student irgendwie auch so auf dem Schirm hat, so, weil irgendwie so, das hat mich immer so hart getriggert, dass das so ein bisschen so, ja, ich würde nie 1999, das sind sie auch nicht, als so Industry-Plant bezeichnen, aber so dieses schon, dass es so von Marken oder so einem bestimmten krassen Image so getragen wird, die das so finanzieren, ja. Und jetzt hat dieses Album was verändert, ja oder nein, um mal diese Frage in den Raum zu stellen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ja und nein, weil, kommen wir zu dem ersten Kritikpunkt, es klingt immer gleich, ja. Ich finde, die Singles, die sie jetzt veröffentlicht haben, alles, was wir gerade eben erwähnt haben, sind ein ganz neuer Style. Übel krass, viel mehr Bass, wenn ich mir an sowas vorstelle, wie so Küssen, das war so, glaube ich, das erste Release, das geht richtig ab, vorwärts, geiler Beat und sowas und wenn ich nur an Flasche Kreis denke, ich habe immer diesen Flashback, als wir auf dem Splash Festival standen, beim 1999 Auftritt, auf einmal kommt Chiago auf die Bühne, die sagen, ey, wir haben einen neuen Song und ganz unerwartet für 1990, das Licht flackert, der Bass ballert und es geht komplett ab und so. Und ich habe mir so, Alter, was ist das für ein geiler Song, ja? Und das ist wirklich so mit mehreren Singles, muss man sagen. Und deswegen ist diese Kritik, was die Single-Auskopplung angeht, bei mir weg. Ich feiere die Songs krass, viel mehr, als ich in letzter Zeit gefeiert habe. Aber viele andere Songs auf dem Album sind dann für mich doch so ein bisschen Lückenfüller-Vibes. Also wenn ich das mit dem Album von Chiago vergleiche, wo wir dann doch viele einzelne Picks hatten und gesagt haben, ey, überraschend gut, gar nicht mal so als so Hitsingle ausgelegt und trotzdem überraschend gut, das kann ich hier jetzt nicht unterschreiben, muss ich sagen. Und deswegen bei den restlichen Songs bleibt die Kritik aber noch bestehen.
Und was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass so wenige Features drauf waren, ne? Also Chiago-Feature war ja schon draußen, auch eins meiner Favorite-Lieder insgesamt, fand ich sehr, sehr nice. Dann Iron Miles von BHZ ist mit drauf und Becker, aber mich hat's echt gewundert, dass da jetzt niemand noch krasseres irgendwie mit am Start ist, weil ich meine, 01099 haben ja geisteskrank Welle gemacht die letzten Jahre und da kamen ja auch schon Features rum wie einen Crow oder einen Rin oder einen Trettmann oder so und irgendwie hätte ich schon nochmal sowas in dem Kaliber erwartet und was mir dann gekommen ist, so ein Gedanke, eigentlich haben die noch nie so einen heftigen Clash gemacht oder wie man sagen würde. Weißt du, was ich meine? Also, dass die plötzlich Musik machen mit jemand ganz Überraschendem aus der Deutschrap-Szene, weißt du, wie irgendwie so 01099 und Haftbefehl. Jetzt nur als Beispiel, so, weil das den Kontrast gut darstellt. Aber das haben die irgendwie noch nie gemacht, dass jetzt so ein 01099 Feature kam, was so richtig so, oha, was geht denn jetzt ab, sondern so alles waren so Crow, Rin, Chiago und so, das passt irgendwie, das ist so ähnliche Fanbase und sowas, das macht alles so Sinn und ist logisch und das wäre eigentlich mal spannend, also würde ich mir wünschen, dass da irgendwie in Zukunft dann vielleicht der Mut da ist, weil ich glaube, realisierbar wäre das auf jeden Fall.
Ja, wär krass. Ich frage mich auch generell, wie heftig jetzt dieses Album so wirklich als Album angegangen wurde. Weil man muss ja auch fairerweise sagen, dass die Jungs von 1999 die ganze Zeit irgendwie on Tour sind. Also die sind ja die ganze Zeit bei allen Festivals und sowas. Und deswegen kann auch sein, dass deswegen dieses Album so leicht, so EP-mäßig aufgezogen wurde. Weiß ich nicht, ja, aber zum Beispiel der erste Song Küssen, der kam, glaube ich, vor 5 Monaten raus. Also auch eine relativ lange Zeit jetzt, bis dann das Album erschien. Und vielleicht deswegen so ein bisschen weniger Features oder krasses Konzept oder auch dann diese Lückenfüller-Tracks bisschen.
Boah, glaube, weiß ich aber gar nicht ganz genau. Ich glaube nicht, dass die so an die Sache rangegangen sind, sondern ich finde es mittlerweile auch normal, so eine 5-monatige Promophase irgendwie, ne? Also, dass dann irgendwann halt so die erste Single rauskam und sowas, also so weit im Voraus, das ist ja mittlerweile schon Standard, also, ne, deswegen weiß ich gar nicht ganz genau, ich denke eigentlich nicht. Und man muss schon sagen, auch so das Feedback, wir hatten eine Umfrage drin, weil es mich auch mal interessiert hat, die haben jetzt vier Alben am Start, ne, 4 Alben rausgebracht in der ganzen Zeit. Das allererste war Morgensonne, das hatte man noch gar nicht richtig auf dem Schirm, da waren jetzt auch noch nicht die bekannten Lieder irgendwie drauf, das war wirklich noch vor dem Hype. Das hat dementsprechend auch nur 6% bekommen. Und mit 17% war dann das dritte Album, nämlich Blaue Stunden. Dann auf Platz 2 war das Album, was jetzt rausgekommen ist, Kinder der Nacht, mit 37% und damit auch nur ganz knapp hinter Platz 1, nämlich Altbau, mit 40%. Und das heißt ja schon, ne, jetzt hat man gesehen, irgendwie Kinder der Nacht 37%, Altbau 40%. Da ist jetzt kein großer Unterschied. Das heißt, wirklich viele sind mit dem neuen Album sehr, sehr happy.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal in den Song reinhören, damit wir uns mal ein Bild davon machen können, wie sich denn das neue Album anhört. Man muss sagen, jetzt kam eben die letzte Single-Auskopplung. Die ist nur von Gustav und Paul, heißt Tanzalarm. Und die haben wir für euch mitgenommen. Deswegen lass uns mal zusammen reinhören. Also hier ist Tanzalarm.
Ekstase, Sekt in der Mate, das ist grad Phase. Musik so laut, du hörst nicht, was ich sage. Wär schon schade, wenn wir uns die Tage nicht wiedersehen. Du bist reingehauen, schon okay. Mucke machen übers Zeitgeschehen. Beweg mich außer Rand und Bahn. Hoffe, ich werd nicht erkannt. Wir fangen erst an, es macht bam, bam, bam. Interessant, ich treff beim Dart nur die Wand. Verdammt, mit der Entourage in deine Bar, Tanzalarm. Alles klar, alle da, beweg deinen Arsch. Und vor 3 Uhr nachts geht keiner hin.
Yes, genau, also 1999 mit der quasi letzten Single aus ihrem jetzt erschienenen Album Tanzalarm von Paul und Gustav. Und ja, wenn ich jetzt so die Singles rückblickend betrachte, dann war wirklich bei mir halt Pistazieneis eigentlich so ein Favorit. Immer wieder Ohrwurm davon gehabt und wirklich am häufigsten gehört habe ich die Flasche kreist, weil das war dann auch bei uns so diese Festivalsaison und finde ich halt irgendwie auch so das perfekte Lied zum Vortrinken.
Ja, apropos Hymne beziehungsweise so Running Gag, was ich auch geil fand. Also einer unserer wildesten Running Gags bei Lennart und mir ist so dieses Drachenlord-Meme mit diesem so, was dein Lieblingsland? Barcelona. Also irgendwie zieht sich das so die ganze Zeit durch. Ich weiß noch, als wir letztens in Hannover waren und auf einmal war da diese Bar, die so Barcelona heißt, die sind so komplett gestorben. Also das ist echt kompletter Film. Und die haben auch einen Song, der heißt Kreta 5.0 und da rappt, ich glaube, Zachi rappt so billiger Wein, gutes Wetter und wunderschöner Strand. Fick mal Barcelona, Kreta ist mein Lieblingsland. Also so, oha. Die haben auch, ja, die haben auch diese, die haben diese Memes und die haben die auch, das finde ich nämlich jetzt auch geil, weil die machen die ganze Zeit so wilden Meme-Content auf TikTok und ich feiere diese Videos komplett, also immer so Voice-Overs von irgendwie so, weiß ich nicht, AsiTV oder whatever, irgendwelchen witzigen Sachen und das passt halt voll und gibt denen auch so eine schöne Authentizität, wenn die on Tour sind, die machen die ganze Zeit dieses Ding. Und damit auch mal auf den letzten Punkt zu kommen, ich glaube, bei dem vorletzten Album war das, fand ich das so richtig heavy, also mit diesem, was ich gesagt habe, aufgesetztes Image, ja, dieses wirklich, dass du in jedem Video hast du irgendwie so Adidas Sambas gesehen, Birkenstocks auf dem Fahrrad fahren und dann irgendwie eine Mate mit, weil ich weiß nicht, es war einfach so too much, fand ich. Also nicht mal, das ist so, das ist nichts Schlechtes. Ich mag diese Produkte auch, ja. Aber so,
das war so too much auf einmal. Das war wirklich so in your face, wie so ein Imagefilm für so eine ganz bestimmte Selektion an Marken und Produkten und sowas. Ich weiß nicht, irgendwie war das so zu wild, fand ich. Und diese Kritik habe ich auch gehört, gelesen und sowas. Das ist einfach, ja, keine Ahnung, so too much ist. Und ich muss aber sagen, das hat sich jetzt in einer gewissen Weise gebessert. Ich finde, die haben einen witzigeren, coolen Style bekommen. Auch die Klamotten haben sich so ein bisschen geändert. Ihren persönlichen Style haben sie ein bisschen geändert. Und zudem hatten wir jetzt auch den ein oder anderen Touchpoint. Irgendwie, ich erinnere mich noch daran, als wir auf dem Spotify-Event waren und ganz lange mit Zachi gesprochen haben. Ich war letztens auf so einer Party von dem Mitbewohner von Gustav. Irgendwie war auch so eine ganz wilde Situation. Dann waren die zum Beispiel auch auf dieser Party mit Bozza und. Und man kriegt ja auch so einfach mehr mit. Und ich muss sagen, die sind schon sehr krass, wie man die so wahrnimmt. Also ein Teil von meiner Kritik dachte ich immer, das ist aufgesetzt, das spielen die oder so. Aber die sind wirklich auch eher so, ja, das ist schon real, wie die sind, ja. Und ich glaube, dieses mit den Marken, das können die halt nicht so krass verhindern oder das kriegen die halt irgendwie auch ein bisschen vorgegeben. Zum Beispiel jetzt bei dem Song Tanzalarm ist dann halt so in den YouTube-Credits steht halt so unten so 01099 trägt Dickies, Timberland und irgendeine dritte Marke Pixie, weil die halt so eine Dickies-Latzhose tragen und dazu Timberland-Boots und sowas. Also das ist wahrscheinlich gesponsert von den Marken, dass sie das dann halt tragen und wieder diesen Vibe machen, weil es gerade wieder in ist, Dickies zu tragen mit Timberlands und die Zunge so runtergeklappt und sowas, ja. Und das ist halt irgendwie so eine Komponente, die mir einfach, ich weiß nicht, natürlich machen das irgendwie viele Rapper mit Nike, Adidas oder sowas, aber ich finde, bei denen war das immer heftig. Von daher, was ich sagen will, das ist auch ein bisschen weg, diese Kritik, weil ich gemerkt habe, die sind echt coole Jungs, die sind so und die sind real. Und ja, ein bisschen von diesem, dass diese Marken so krass gepusht werden, nervt mich immer noch so. Also fände ich cooler, wenn es nicht so wäre. Aber zusammengefasst kann man sagen, ich muss sagen, ich feiere 01099 im Moment wirklich krass. Habe sehr viele Songs von denen in meinen Playlisten. Flasche kreist, Küssen, verschwendete Zeit und. Pistazieneis hast du vorhin erwähnt, geile Songs. Und deswegen bin ich froh, dass die so Mucke machen, wie die machen. Und ich bin echt sehr runtergekommen von meiner Kritik und feier die Jungs. Das wollte ich festhalten. Und damit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Wir hatten einige Themen mit dabei. Farid Bang gegen Bero Bass, diese ganze Geschichte rund um San Diego Podcast, Stefan Raab Comeback und. Tausende Songs. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu besprechen haben. Von daher vergesst nicht, diesem Podcast zu folgen, egal wo ihr ihn gerade hört. Checkt auch gerne unser Instagram ab. Da posten wir täglich neue Deutschrap-News und witzige Reels und spannende Stories aus unserem Alltag, auch News-Stories und so weiter. Deswegen checkt auf jeden Fall ab, dass ihr auch auf Instagram folgt. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.